Jetzt gibt es wieder was auf die Ohren, denn Klemmbausteine kann man hören.
Hä?
Ganz genau, und das nur bei brickpod.de, dem besten Podcast der Klemmbaustein-Community. Bei uns gibt es lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Noppensteine in deiner Hosentasche. Durch die Sendung werden euch wie immer Lars, Carsten, Tobias oder Holger führen. Viel Spaß beim Klemmen und Zuhören.
Hi, hier ist Laszlo. Ihr hört, es ist Steinzeit. Heute habe ich Lars und Carsten von brickpod.de bei mir und wir wollen über... Wartet, irgendwas ist doch komisch, Jungs.
Carsten, ich glaube, wir haben einen Pirat hier in der Sendung, der die Sendung hier einfach übernehmen will.
Ja, irgendwas ist hier verkehrt.
Also ganz, ganz komisch. Also bevor nur alle verwirrt sind, hier ist natürlich Lars von brickpod.de und der Carsten, wie ihr eben gehört habt, ist auch mit dabei. Hallo Carsten.
Hallo da draußen.
Dein Name ist ja nun nicht wirklich ein Standardname von unserem Gast natürlich. Woher stammt der Name Laszlo?
Der Name Laszlo kommt tatsächlich aus Ungarn, wobei ich keinerlei ungarische Wurzeln oder sowas habe. Meine Eltern mochten den Film Casablanca sehr gerne und da spielt eine Figur eine Rolle, die eben so heißt. Und dann wurde ich mit diesem schönen Namen gesegnet.
Ich bin ganz ehrlich, ich musste erstmal überlegen für mich selber, okay, ich habe nur die Buchstaben gesehen, L-A-S-Z-L-O. Um Gottes Willen, wie spricht man das um Himmels Willen aus? Da habe ich natürlich erstmal seinen YouTube-Kanal angeguckt und habe mir seine Intros angeguckt und dachte, ah, okay, das ist ganz normal. Der heißt wirklich Laszlo, so wie man das spricht und auch schreibt.
Du würdest dich wundern, wie viele Menschen das dann auch mit einem Nachnamen verwechseln tatsächlich und denken, ich hieße irgendwie Laszlo mit Nachnamen und ja, ganz eigenartig manchmal, was man da so für Kreationen
okay.
hört.
Ja, okay, Herr Laszlo, wie ist denn der Vorname?
nicht Jakobi, genau.
Damit die Hörer sich ein kleines Bild machen können, sag uns doch einfach mal, wie alt du bist, woher du kommst und was du so machst.
Genau, ich bin 36 Jahre alt, relativ frisch noch, komme aus Koblenz, beziehungsweise aus der Nähe von Koblenz, wohne an der schönen Untermosel und seit etwas über einem Jahr bin ich in der Klemmbaustein-Community aktiv, eben auf YouTube, bin einer von diesen vielen, vielen ja, Klemmbaustein-Review-Kanälen, die wie Unkraut aus dem Boden geschossen sind in den letzten Jahren und wahrscheinlich verdrehen jetzt viele auch schon wieder die Augen. So einer ist das, genau. Der Kanalname ist dann Gott sei Dank nicht Laszlo, das würde man glaube ich selten finden dann, sondern ganz simpel, es ist Steinzeit. Da bringe ich ja ein- bis zweimal die Woche Reviews zu Klemmbaustein-Sets raus und das sind dann in der Regel durch die Bank, Lego, alternative Klemmbausteinmarken, bunt gemischt. Hab da keinerlei spezielle Vorlieben. Anders als ich glaube Lars, du bist ja eher, glaube ich, in der Lego-Fraktion, wenn ich das richtig noch im Kopf habe.
Und, och, ja, das würde ich, könnte man so sagen.
Vielleicht kriegen wir dich heute ja überzeugt von der ein oder anderen Alternativmarke.
Ja, ich lass mich überraschen. Laszlo, mit 36, da gab es ja vorher sicherlich auch so eine kleine Kindheit und gab es bei dir Dark Ages oder bist du da einfach so wieder reingekommen oder warst du nie weg?
Oh doch, ich war sehr lange weg tatsächlich. In der Kindheit muss ich sagen, das hat bei mir eigentlich sich relativ lange gezogen dafür auch mit Lego, damals natürlich noch nur, bis ich so 14, 15 war, glaube ich, habe ich sehr gerne mit Lego gebaut. Was auch daran liegt, dass ich großer Star-Wars-Fan bin. Und da kam so um die 2000 herum natürlich nicht jede Menge Sets raus, die mich sehr interessiert haben. Und wie das mit 14-, 15-Jährigen so ist, die sich für Klemmbausteine interessieren, beziehungsweise für Lego, hat man dann meistens erst ein bisschen später seine erste Freundin. Bei mir war das mit 17 der Fall. Und die ist bis heute auch noch an meiner Seite. Oh. Heißt, sitzt gerade unten und genießt die Ruhe sozusagen heute Abend. Und ja, da hat sich dann einfach in den letzten 18 Jahren das nicht so richtig ergeben, nochmal zurück auf die Klemmbausteinschiene zu kommen, war dann bei mir tatsächlich vor, ja, ich glaube 3 oder 4 Jahren erst soweit. Und da kann ich mich eigentlich den meisten Klemmbaustein-Reviewern nur anschließen, die bei euch schon im Podcast waren. Ich bin natürlich über den Helden der Steine dann wieder in dieses schöne Hobby reingekommen.
Ja, das ist hören wir wirklich in der Tat sehr häufig. Was sagt deine Familie eigentlich zu deinem Lego-Hobby, sage ich jetzt mal, oder Klemmbaustein-Hobby?
Also mein Sohn ist natürlich begeistert, der ist jetzt 5 und dementsprechend absolut in der Hochphase wo man anfängt, sich dafür massiv zu interessieren, freut sich, wenn dann irgendwie permanent neue Sets bei ihm im Zimmer stehen, weil ich sie irgendwie loswerden muss. Der weiß halt auch noch nicht, dass das, glaube ich, gar nicht so toll ist, weil er sich dann gar nicht mehr drüber freuen kann, wenn er an Weihnachten irgendwelche Lego-Sets geschenkt bekommt. Meiner Tochter ist es recht egal, die ist anderthalb, die kriegt das alles noch nicht ganz so sehr mit. Und meine Frau, ja, die freut sich für mich sozusagen, dass das so gut klappt momentan und dass ich ein Hobby gefunden habe, das mich wunderbar auslastet. Und tatsächlich ist sie aber da eher so, dass sie ja hier und da mal reinschaut in die Videos und ansonsten mich einfach machen lässt und sagt, ich unterstütze dich dabei, aber ich gucke jetzt auch nicht jedes Video irgendwie von Anfang bis Ende. So weit geht es dann doch nicht.
Ja, siehst du, cool. Ist der Begriff Klemmbausteine bei euch oder auch bei deinen Kindern eigentlich schon im Kopf oder sind das nach wie vor die Legosteine?
Gute Frage. Für meinen Sohn tatsächlich glaube ich, also er weiß, was mit dem Wort Klemmbausteine anzufangen und er benutzt es auch hier und da schon. Aber meistens sagt er natürlich auch, ich gehe Lego bauen. Das ist so der Klassiker bei ihm noch. Witzigerweise fängt er auch allmählich an, dass er irgendwas zusammenklöppelt da in seinem Zimmer und dann sagt, hey, ich möchte davon ein Video machen. Und dann sitze ich da mit dem Handy vor ihm und schaue ihm zu, wie er so 3-4 Minuten bespricht, was er da tut. Da spricht er dann natürlich auch von Lego.
Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, du bist einer von den ganz, ganz vielen YouTube-Kanälen und ich habe tatsächlich dein erstes Video bei YouTube mir mal angeschaut. Da gehst du auch auf das Thema, genau auf dieses Thema ein. Und wir bekommen natürlich ganz, ganz oft oder wir stellen auch oft die Frage unseren Gästen, wenn die denn bei YouTube angefangen haben, wie kamen die zu der Idee, einen YouTube-Channel zu starten? Und die Frage geht natürlich jetzt auch an dich. Wie war das bei dir?
Genau, Copy und Paste an der Stelle dann von allen Vorrednern im Grunde. Ich habe tatsächlich irgendwann beschlossen, ich muss mal sehen, wie dieser Lego-Todesstern aussieht und bin dafür auf YouTube gegangen, weil ich ihn mir nicht leisten konnte oder wollte als Set und habe den Held der Steine gefunden und habe den dann 2-3 Jahre lang verfolgt, immer wieder mal, hauptsächlich einfach, weil ich mich sehr unterhalten gefühlt habe. Und irgendwann denkst du so, das ist eigentlich ganz cool. Und das könnte ich theoretisch doch auch mal versuchen. Und als mein Sohn dann so mit 3-4 in das Alter kam, dass er selber die ersten Lego-Sets geschenkt bekam, da stellt man dann beim Zusammenbauen doch fest, na, das ein oder andere gäbe es hier schon, was ich dazu erzählen könnte. Und dieses Set vielleicht gefällt mir nicht so gut, da gibt es Punkte, die man ganz klar kritisieren kann. Und wieder andere Sets sind hervorragend und man möchte sie gerne weiterempfehlen. Und ja, dann ist das recht schnell wirklich fast über Nacht geboren, dass ich gesagt habe, hey, ich mache das auch. Ein paar Scheinwerfer bestellt, die Handykamera angeworfen und ein Mikrofon angesteckt und los ging's.
Aber es stand gleich fest YouTube. Also es kam jetzt nichts anderes, TikTok, Instagram oder so, sondern gleich YouTube.
Um Gottes Willen.
kommen wir später nochmal drauf.
Bei Instagram und TikTok bin ich komplett raus. Also Instagram, ich habe einen Account natürlich, den kennt ihr glaube ich ja auch. Ja. Aber das ist dann doch eher stiefmütterlich. Ich bin ein großer YouTube-Fan. Ich finde, dass das eine hervorragende Plattform ist, weil man alles Mögliche drauf lernen kann, was einem einfällt. Man findet wahnsinnig tolle Dinge, um sich zu unterhalten. Man kann sich anschauen, was man in der Kindheit zum Beispiel im Fernsehen gesehen hat oder sowas. Also all diese Möglichkeiten hat YouTube halt. Und deswegen stand das für mich nie groß zur Debatte, dass YouTube die Plattform ist, die ich dann wählen würde.
Okay. Und wie du schon eingangs kurz erwähnt hast, wir wollen ja heute den Lars überzeugen, sieht man in deinen Videos nicht nur Lego-Content, sondern auch alternative Hersteller. Bist du mit denen, ich sage jetzt mal, ja, wir wissen ja, es gibt ganz, ganz viele alternative Hersteller. Bist du mit denen im Großen und Ganzen zufrieden bist du mit denen im Großen und Ganzen zufrieden oder gibt es da noch viel Luft nach oben?
Ja, das Witzige ist ja, ich habe am Anfang, ich glaube, das erste Video kam im Januar 2022 raus, 2023, also vor knapp einem Jahr. Und ich hatte keine Ahnung von den ganzen Alternativen. Nur über den Helden hast du das ein oder andere mitgenommen. Aber das sage ich, glaube ich, auch in meinem Vorstellungsvideo, in meinem Kanalvorstellungsvideo. Ja, es wird vielleicht mal das ein oder andere alternative Set hier durchhuschen, aber der Fokus wird auf Lego liegen. Und das hat sich dann sehr schnell geändert, weil ich gemerkt habe, dass die Alternativen doch eine ganze Menge zu bieten haben mittlerweile. Man greift immer mal wieder daneben bei einzelnen Sets. Aber insgesamt bin ich echt happy. Allerdings würde ich davon Abstand nehmen, irgendwie zu sagen, ja, die oder die Marke ist es auf jeden Fall, sondern für mich sind es echt Sets einfach dann. Ne? Einzelne Sets, die wirklich cool sind und wo man sagt, die kannst du empfehlen und wieder andere, die halt überhaupt nicht funktionieren.
Kung Fu Panda.
Ja, ja klar, gibt ja auch.
Ja. Hm? Ich finde da cool. Den Kung Fu Panda.
Ach so, ja, von
das,
Fantasy.
Das war
ne?
tatsächlich von Fantasy. Und das ist so ein schönes Beispiel eigentlich. Weil mir gefällt, mir gefallen diese Sets. Das sind diese kleinen Mini-Modulars, nennen sie es ja, zu dem neuen Kung Fu Panda Film. Und Kung Fu Panda bin ich ja generell schon komplett raus beim Thema eigentlich. Das weiß nicht. 2008, glaube ich, auch mit meiner Frau habe ich es damals im Kino gesehen und war so ein bisschen unterwältigt. Fand das alles gar nicht lustig. Und ja, bei Fantasy sagen ja viele, das ist die Top-Marke aktuell. Und beste Qualität, beste Sets, super kreativ. Und das stimmt auch alles. Aber auch da findest du dann eben Sets, die vielleicht im Ergebnis sehr schön aussehen, aber wo du feststellst, hey, ne, Sticker über 4, 5 Bricks hinweg dann zu kleben oder irgendwelche Pappschilder anzubringen im Set. Das sind halt so Sachen, wo du normalerweise, ich weiß nicht, auf dem Weg nach Billund wärst und irgendwen aus dem Boardroom zerrst und auf die Straße schleppst zu den Demonstranten. Für sowas, wenn Lego das macht. Also auch Fantasy hat nicht immer nur die perfekten Sets natürlich.
Ja, also es ist gerade, kann ich dir zustimmen, bei diesen Kung Fu Panther Sets ist das leider tatsächlich der Fall und ich schieb das ein bisschen auf das Lizenzthema. Ich denke, hier musste irgendwas sehr schnell gehen, denn das war ich habe nun schon mehrere Fantasy Sets geklemmt und da muss ich einfach sagen, die sehen am Schluss ganz niedlich aus, aber das ist definitiv nicht das, was Fantasy eigentlich kann und macht und das merkt man ganz deutlich.
Ja, du merkst, wenn sie auf den chinesischen oder asiatischen Markt gehen mit Sets auch sehr stark und da sagen, hey, wir richten uns an die. Das hat auch einer im Kommentar drunter geschrieben, tatsächlich richtigerweise hat das festgestellt, die Sachen, die sich eher am europäischen Markt ausrichten, hier 85011, der Foodtruck, ich glaube, das ist ein Set, das Lars ja so mag.
Oh ja.
Das ist ja ein absolutes Highlight mit den Prints. Ne? Ich glaube, ihr habt es auch gebaut oder du jedenfalls, Carsten. Also da merkt man dann schon, ne? Allein wenn du die Packung anfasst, vom Start weg, die Anleitung, das ist alles doch eine Ecke durchdachter und ausgereifter als bei den Sets, die vor allen Dingen sich auf den asiatischen Markt konzentrieren sollen, ne?
Ja. Ja, definitiv. Also stimme ich dir zu. Gibt es denn bestimmte Sets, alternative Sets, wo du sagst, das sind deine Top 5? Das ist jetzt die Möglichkeit, Lars zu überzeugen.
Ja, seht ihr ja.
Jetzt die Möglichkeit, seine Einkaufsliste zu gestalten.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Eins davon kennt der Lars ja schon. Wir haben die Woche ja schon geschrieben. Und das hätte ich, als wir wollten uns ja eigentlich ursprünglich eine Woche früher treffen für den Podcast. Ja. Und konnten das dann nicht. Tatsächlich hätte ich das dann noch gar nicht gekannt. Die 33051 von Morg, das Wikingerhaus, das ist tatsächlich ein absolutes Highlight für mich. Morg generell ist so eine Marke, über die ich sehr überrascht bin. Hat vor ein paar Jahren noch nicht so überzeugt von der Qualität, wenn ich da den einen oder anderen Zuschauer verstanden habe, der mir einen Kommentar hinterlassen hat. Aber mittlerweile machen die echt tolle Sachen und dieses Wikingerhaus ist halt eines davon. Richtig coole Prints, total coole Bautechniken und vor allen Dingen haben sie es auch lizenziert mit dem Mock-Designer. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Also das ist auf jeden Fall in den Top 5. Aktuell vielleicht so von den Sets, die jetzt gerade heiß sind, ist das wahrscheinlich meine Nummer 1. Ich finde auch wieder von Morg das Mystery Mansion, so ein Spukhaus, ganz, ganz toll. Ist so an Scooby-Doo angelehnt. Gab es auch von Lego mal ein Scooby-Doo-Set, an dem sich das orientiert. Auch fast ausschließlich Prints. Richtig toll, auch von der Thematik her. Ich liebe halt Horrorfilme und dann ist so ein Spukhaus natürlich genau das Richtige. Und dann so Klassiker, ne? Leuchtturm des Astronomen von Blue Bricks ist sicherlich ganz vorn dabei.
Yeah.
Warten ja gerade sehnsüchtig aufs Planetarium.
Die mussten alles nochmal neu packen. Irre, ich habe gedacht, mein Schweinfall.
Ich refreshe die ganze Zeit die Seite immer wieder und es steht immer nur bald erhältlich. Und dann siehst du halt auf YouTube Update, wir packen nochmal alles neu. Und dann denkst du, nein.
Ja,
Aber ich war ganz froh drum, dass es diese Woche noch nicht kam. Ich war viel unterwegs und dann hätte ich gar keine Zeit gehabt zu bauen. Also das ist auf jeden Fall auch in den Top 5. Und das Panlos, das Magical Sanctuary, ne? Das ist dieses Sanctum Sanctorum, wäre es, glaube ich, wenn es lizenziert wäre.
Genau.
Das ist auch ein ganz, ganz tolles Set. Das sind so die Top-Alternativ-Sets, würde ich sagen. Also ihr merkt, ich mag die großen Modulars auf jeden Fall und die großen Sets gerne auch. Das soll halt schon ein Erlebnis sein, wenn man baut. Ne?
Ein Videotitel auf deinem Kanal verrät es eigentlich schon fast. Da steht frostiges Desaster. Bist du und die Marke Koro eigentlich noch Freunde?
Nicht so richtig, allerdings aus zwei Gründen. Also Koro ist so eine Marke, das ist so eine von den Klassikern, wenn man im Blue Brick Store steht vorm Regal und stolpert da so drüber. Die sind recht günstig, die Sets. und vor allen Dingen auch auf Kinder ausgerichtet, natürlich von der Thematik her. Und ich hatte das Containerhotel von denen. Ich habe die Nummer vergessen, aber das war ein ziemlich cooles Set eigentlich. Du hast da schon gemerkt, so die Plates, die biegen sich so ein bisschen durch, wenn du zu viel Druck drauf gibst. Und die Anleitung ist doch ein bisschen sehr überfüllt. Aber das war noch in Ordnung. Das hat mir echt gut gefallen. Steht auch heute noch in der Klemmbausteinstadt vom Junior. Und tatsächlich dann dieses, es war diese Skihütte, ne? Dieses Skiresort oder was. Das war dann tatsächlich ein totaler Reinfall. Also die Techniken haben mir nicht gefallen. Irgendwie die Anleitung war gruselig, die Teile waren seltsam. Und vor allen Dingen habe ich dann hinterher noch rausgefunden, ist auch noch komplett kopiert von einem Lego-Set. Das habe ich gar nicht mal mitbekommen dann in dem im Moment, wo ich es gereviewt habe. Ja, ja. Und das war dann einfach so eine Ansammlung von No-Gos für mich. Also seitdem tatsächlich mache ich da ein bisschen einen Bogen drum, muss ich sagen, um Kogo. Da gibt's auch jetzt ja mit den Bluebrick-Sets, die habe ich auch schon hier stehen, die sich auch an Kinder richten, gibt's da ja auch zwei, drei Alternativen mittlerweile. Und die machen tatsächlich dann ein bisschen einen besseren Eindruck, muss man sagen.
Ich war da.
Aber es ist ganz, ganz lustig.
Ich war da ehrlich gesagt ziemlich. Ich habe das Video auch angeschaut und war da ganz erstaunt, weil ich habe jetzt zweimal ein Kogo-Set gekauft und war komplett überzeugt davon. Also einmal waren das die Raumstation, so eine Raketenraumstation. Und ich weiß gar nicht mehr, was das zweite war. Es war, glaube ich, das war bloß so ein kleines Spielplatz-Set. Und da war ich sehr erstaunt von der Klemmkraft, von der Steinequalität. Meine Tochter hat es auch alleine aufgebaut und es war schon eine komplexe Rakete und da hatte ich schon meine Zweifel, ob die Anleitung gut genug ist, damit sie das aufbauen kann, aber es hat alles geklappt und da entsprechend war ich dann erstaunt über das Video. Allerdings konnte ich die Punkte, die du da angeführt hast, konnte ich natürlich nachvollziehen. Im Übrigen das mit der Scheibe, dass die vorne so klickt, das ist normal, das gab es auch bei Lego damals. Damit die Scheibe nicht hochgeht. Aber grundsätzlich konnte ich das alles nachvollziehen. Und ja, es ist tatsächlich so eine Kopie, in Anführungsstrichen, von dem Lego, von dem Lego-Ski-Resort. Das haben wir zum Beispiel auch. Und ja, klar, preislich brauchst du nicht drüber reden. Ne? Da sind natürlich Welten dazwischen. Aber es sollte schon Spaß machen, das Set. Also da bin ich komplett bei dir. Also wenn das dann so ein Reinfall ist, dann ist das Mist.
Das sind eigentlich zwei ganz gute Punkte, die du da ansprichst. Weil das eine ist, es ist wieder so ein Beispiel dafür, dass man nicht die Marke als Ganzes irgendwie verurteilen sollte, weil man mal ein schlechtes Set-Erlebnis hatte. Sondern dass man ruhig immer von Set zu Set schauen sollte. So wie es schöne und schlechte Sets von Lego gibt, gibt es möglicherweise auch, hatte ich ja auch in meinem Erlebnis, schöne und schlechte Sets von Kogo. Und das andere ist dann auch, ja, wenn man diese Sets baut und man denkt sich, hey, das ist irgendwie relativ komplex zu bauen. Und das habe ich auch recht oft bei, gerade auch so Sets, die auf Kindern ausgerichtet oder auf Kinder ausgerichtet sind, auch die Bluebrick-Sets, dass du die baust und denkst, boah, du merkst, dass das jemand entwickelt hat, der eigentlich Sets für Erwachsene macht.
Ja.
Und so von den Bautechniken, von der Komplexität ist das oft dann schon so am oberen Rand.
Ja, das stimmt. Wobei, ich muss sagen, man unterschätzt auch manchmal seine Kinder. Also das habe ich auch schon gehabt, wo ich mir gedacht habe, also das ist, ob das jetzt wirklich für ein Kind klemmbar ist und also von der Bautechnik ausgehend und habe das dann meinem Sohn oder meiner Tochter vorgesetzt und die haben das problemlos geklemmt. Die haben vielleicht dann, klar, mal eine Minute länger gebraucht, aber es war machbar. Es war halt dann in dem Moment eine kleine Herausforderung. Aber ja, aber nichtsdestotrotz weiß ich, was du meinst. Da gibt's, ich hatte jetzt von lessdiy.de, es ist natürlich ein Mock, der in Massenproduktion gegangen ist, eine Schmiede, eine Taverne und was war es noch? Schmiede, Taverne und Magierladen. Da stand eine Altersempfehlung ab 6 drauf. Das ging gar nicht. Mhm. Das sind alles vertikale Bautechniken. In drei große Bauabschnitte, a 15 Tüten mit über 2000 Teilen insgesamt. Ich hänge jetzt noch am dritten Set, weil das wirklich so.
Bist du happy mit den Sets?
Nee, gar nicht. Aha. Optisch ja.
Ich habe sie hier nämlich stehen. Ich habe es noch nicht zusammengebaut und ich freue mich eigentlich schon so drauf.
Also, naja, ich will. Ich sag mal so, optisch, du kannst ja, den Magierladen habe ich videotechnisch schon vorgestellt, kannst du ja gern mal reinschalten. Also das Problem an diesen Sets ist einfach, die haben drei Bauabschnitte gemacht, also es ist in jedem Set gleich, ne? Drei Bauabschnitte gemacht und ein Bauabschnitt besteht aus unzähligen Teilen, die zwischendrin nicht nochmal geteilt sind. So, da hast du schon mal das erste Problem, dass du unzählige Teile hast, die du aufteilen musst auf deine Schälchen oder was auch immer und ziemlich lange am Suchen bist. Dann kommt das nächste Problem, dass die Techniken sind sehr interessante Bautechniken, weil es ist ein Mock, ne? Das muss man sich vorher im Klaren sein, sind fast alles vertikale Bautechniken, die aber aufgrund ihrer Kleinteiligkeit sehr anstrengend sind. Und du hast das Gefühl, du kommst immer nicht voran. Du baust und baust und baust und denkst, es muss doch mal fertig sein. Und das tritt aber nicht ein.
Ja. Aber es ist witzig, dass du das sagst mit dem 6 Plus, weil ich habe genau so, ich habe von Wangao heißt die Marke, die kannte ich vorher tatsächlich noch nicht. Die haben so einen, ja, lizenzrechtlich nicht ganz einwandfreien Ninja-Turtle. Okay. So eine Art Mech ist das mit Technik, Gelenken und so weiter. Und der ist auch 6 Plus, liegt unten bei mir gerade und ich habe die ersten Schritte nehmen, ich habe gedacht, also mein Sohn ist fit. Ja. Aber so fit.
Ja, ich weiß nicht, wie die das berechnen. Das ist dann, keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. 6 Jahre braucht vielleicht jemand, das zusammenzubauen oder so, aber ich weiß nicht.
Optisch, um das vielleicht noch abzuschließen, optisch sind die aber eine Wucht. Also das muss man einfach sagen. Wenn es dann steht, optisch sieht das genial aus.
Es kann nicht jedes Set ein Wikingerhaus sein.
Ja, Carsten will mich einfach nur überzeugen.
Das wäre dann wieder so ein Set, wo du zugreifst, Lars, und dann feststellst, verdammt, ja. Ich habe schon wieder daneben gegriffen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Hast du auch ein Talent für, oder? Habe ich so?
Würde ich jetzt nicht so ohne meinen Anwalt sagen. Ich sag mal, vor einem guten Jahr ging es bei YouTube bei dir los. Wie hat sich der Kanal aus deinen Augen entwickelt? Also ging das erst langsam los und vor allen Dingen, wie war das Feedback aus der Community?
Ja, pass auf, ich war super verwöhnt am Anfang. Es ging los wie die Feuerwehr. Keine Ahnung. Also ich habe mich nach einem halben Jahr, nach 2 Monaten habe ich mich schon sehr so auf den Spuren des Held der Steine gesehen. War gut auf Kurs, glaube ich. Ich hatte nach einem Monat, glaube ich, die ersten 100 Abonnenten, nach ziemlich genau 2 Monaten die ersten 200. Und normalerweise sind das ja so diese Schritte, die sehr, sehr lange dauern. Und dann denkst du schon so, hochgerechnet, aber ja, am Ende des Jahres so fällt die erste 10.000 oder so. Und dann merkst du sehr schnell, nee. Immer wenn du denkst, du hast YouTube verstanden, geht's genau in die andere Richtung. Ich glaube, die ersten 300 gingen schnell und dann war es ein Krampf, wirklich irgendwie über teilweise 10, 15 Abonnenten im Monat dann. Und dann hast du so einzelne Videos, die pushen das dann plötzlich ganz enorm und dann geht's wieder hoch. Aber tatsächlich habe ich da sehr schnell beide Seiten eines YouTube-Kanals kennengelernt. Am Anfang sehr verwöhnt und dann plötzlich so richtig Durststrecke, 6, 7 Monate lang, wo kaum was passiert oder sehr quälend. Und daher habe ich dann auch schnell gelernt, dass man YouTube niemals, niemals unterschätzen sollte, in dem, wie es funktioniert, oder niemals glauben sollte, dass man weiß, wie es funktioniert und wie der Laden läuft. Und tatsächlich bin ich auch jemand, ich gucke fast stündlich, was so passiert auf dem Kanal und leide wirklich mit jedem, der mich verlässt, an Abonnenten. Und ich freue mich wahnsinnig auch jetzt noch über jeden Einzelnen, der dazukommt. Das ist tatsächlich echt bekloppt, weil ich gedacht hätte, wenn du mal diese magische 1000 hinter dir hast, die ja jeder YouTuber irgendwie am Anfang anstrebt, wäre das alles ein bisschen relaxter. Und tatsächlich ist immer noch so, dass du dich über jeden Einzelnen freust, der dazukommt. Und das ist tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. Wie hat sich der Kanal ansonsten entwickelt inhaltlich? Tatsächlich, ich habe es gesagt, am Anfang war es ja eher Lego. So, dass ich irgendwie ich habe, glaube ich, relativ schnell 2 Sets von Bluebricks gezeigt. Auch ein sehr schönes und ein sehr übles. Die Tankstelle und den Abschleppwagen. Da kamen auch direkt beide Seiten.
Die Tankstelle. Mhm.
Also der Abschleppwagen war ziemlich schlimm. Und die Tankstelle mochte ich eigentlich ganz gern. Und dann kam auch monatelang nur noch Lego, bis ich festgestellt habe, hey, ich habe doch mal erzählt, dass ich auch mal alternative Sets zeigen würde. Ne? Und irgendwann dann so, ja, spätestens ab Spätsommer ging es dann los, dass ich fast nur noch alternative Sets gezeigt habe und mich ab und zu daran erinnern musste, dass ich auch Lego zeigen sollte, um so ein bisschen Ausgewogenheit herzustellen. Und wenn wir da vom Inhaltlichen weggehen, vom Inhalt, also vom Stimmlichen sozusagen, ne, wie rede ich über die Sets, war es am Anfang auch noch sehr so, ja, man macht halt das, was man kennt, und ich kannte den Held der Steine, also wandelst du so hier und da auch mal gern auf seinen Spuren. Und irgendwann habe ich festgestellt, nee, es ist eigentlich gar nicht so cool, immer nur drauf zu kloppen, und habe dann auch versucht, einfach zu sagen, was ich empfinde und was ich sehe wirklich in diesen Sets und gar nicht mehr so sehr danach zu trachten, jetzt irgendwie hier auf Show irgendwas kaputt zu kloppen oder so. Und das hat sich dann schon geändert, muss ich sagen. Ich bin gelassener geworden, würde ich sagen, über die letzten 14 Monate.
Naja, also ich beobachte das auch. Da gibt es ja diverse YouTuber, sag ich mal, die machen das ganz schnell auch über den Titel des Videos aus. Ne? Also da wird einfach ein Titel gewählt, wo jeder denkt, oh Gottes Willen, was ist da los? Dann ist es eigentlich gar nicht so. Aber sowas machst du nicht.
Na, ich würde mich davon nicht ganz freisprechen, das sicherlich nicht.
Ich denke, das ist auch legitim, solange es im Titel ist, um einfach, also natürlich nicht komplettes Clickbaiting, aber solange du mit dem Titel eine gewisse Neugier wächst und dann aber im Video einfach ein ordentliches Review von dem Set zeigst, ist das, glaube ich, völlig okay.
Das ist genau der Punkt, den ich auch so sehe. Tatsächlich wird einem hier und da gerne schon mal dann so Clickbaiting vorgeworfen und ich kann mich da zum gewissen Grad drüber amüsieren, weil ich sage, ja, der böse YouTuber möchte, dass seine Videos gesehen werden und geklickt werden. Wie furchtbar. Natürlich schreibe ich nicht hin, wir schauen uns heute das relativ nette Set an oder so, sondern versuche irgendwie es einigermaßen knackig zusammenzufassen. Und wenn ich das tue, versuche ich mittlerweile aber noch stärker als vielleicht zu Beginn des Kanals dann auch im Video darauf Bezug zu nehmen. Beziehungsweise umgekehrt, meistens folgt ja der Titel dem Inhalt des Videos. Und wirklich auch nur das zu sagen, was ich in den Set sehe und nicht irgendwas zu überhöhen. Ne, am Anfang, ich weiß nicht, da wird ein Sticker über zwei Bricks geklebt und dann ist das der Untergang des Abendlandes und landet auf jeden Fall auch im Titel und was weiß ich, Sticker-Terror im Set XY oder so. Das mittlerweile sicherlich nicht mehr. Also ne, beim Kung-Fu-Panda-Set, man erwähnt es halt. Die Leute sehen das ja auch, das ist das Schöne an YouTube. Ja. Jeder kann sich sein eigenes Bild auch machen. Ich muss den Leuten nicht erklären, was sie da sehen und dass sie das bitte furchtbar zu finden haben, sondern ich kann da einfach drauf verweisen und jeder kann dann für sich selber entscheiden, ob das Set es ihm dann wert ist, gekauft zu werden oder eben nicht.
Ja, mir ist das einfach nur in der letzten Zeit ziemlich häufig irgendwie vor die Augen gekommen. Da, also versteht mich nicht falsch. Mir wäre das überhaupt sowas von egal, was man da in den Titel schreibt, aber es gibt da draußen ja so viele komische Leute. Ich habe das mit Carsten schon so oft besprochen, da wir haben jetzt, nennen wir den Steinküste zum Beispiel, da haben wir das ganz oft, wo dann ganz viele Leute sagen, oh um Gottes Willen, er hat schon wieder Clickbait gemacht, um Gottes Willen. Ich sage, ja meine Güte, aber es sind genau diese Personen, die dann als erstes dieses Video gucken.
Das und vor allen Dingen sind es die Leute, die meistens auch nicht selber einen Kanal haben. Ne? Ich bin,
ja,
bin
natürlich.
Ob ich jetzt Steinküste und seine Inhalte zum Beispiel mag oder einen Helterstein oder wen auch immer, ist ja völlig außen vor, aber was immer sie tun, es funktioniert offensichtlich, sie wachsen ja und sie machen das gut. Und ich denke, dass es legitim ist, dann auch mal einen Titel rauszuhauen, wo die Leute sagen, ey, das will ich angucken. Aber du merkst ja auch an deinen Daten, die du bekommst, Watchtime und sowas, relativ schnell, dass wenn dein Inhalt halt Mist ist, dass dann die Watchtime absackt und dann nützt es dir halt gar nichts, dass 2000 Leute das Video geklickt haben, wenn sie im Schnitt, 10 Sekunden gucken. Und deswegen finde ich, ich finde diese Clickbait-Titel nicht schlimm, wenn der Inhalt dem eben folgt und das Ganze auch erfüllen kann.
Ja.
Und letztlich ist es natürlich auch so, du merkst, wenn du einen Titel hast, der vielleicht einfach freundlich, ein bisschen objektiv ist und nicht ganz so skandalös oder Schlagzeilen heichend oder sowas, dann hast du in der Tat deutlich weniger Klicks auf den Videos, als wenn du vielleicht zumindest mal reinschreibst, das coolste Set des Jahres oder sowas, ne? Oder was ist bei Lego los? Das merkst du einfach, dass dann die Leute klicken und idealerweise haben sie dann aber auch einen Inhalt, der eben das erfüllt, was sie sehen wollen und dann ist es letztlich für mich auch kein Clickbaiting, sondern ich beschreibe einfach, was im Video passiert und das wird dann ja auch erfüllt.
Ja, wie gesagt, also ganz viele haben entweder keinen eigenen Kanal oder überhaupt keinen Kanal, machen keine Videos und ja, regen sich eigentlich generell über alles und jeden auf. Ist bei uns ja im Podcast genauso, wenn unsere Sendung nicht toll ist, was nützt mir dann ein toller Titel oder ein toller Gast und wenn inhaltlich das irgendwie nicht hinhaut, ja, dann wird eine Folge von 1 Stunde 40, 10 Minuten gehört und da ist mir auch nicht geholfen.
Oh Gott, du wirst diese Folge auf 10 Minuten zusammenschneiden, oder? Ich sehe es schon. Ich werde weinend vorm Podcatcher sitzen und sagen, nein, Sie haben es auf 20 Minuten
war doch nur eine kurze Folge. Das glaube ich zwar heute nicht, aber lass mal noch mal ein bisschen weiter nach hinten schauen. In deinem Vorstellungsvideo betonst du, dass es für dich wichtig ist, dass ein Set deine Erwartungen erfüllt. Also sei es beim Spielset der Spielspaß oder bei einem 18-Plus-Set der Display Charakter. Der Teilepreis ist für dich eher zweitrangig. Aber spielt es bei deiner Erwartungshaltung nicht eine Rolle? Denn gerade mit der Teileanzahl wird ja gern mal Marketing gemacht.
Oh ja, das funktioniert halt hervorragend, weißt du? ich merke halt schon, dass das Interesse sehr hoch ist, wenn du mich interessiert der Teilepreis wirklich nicht. Ob das jetzt 10 Cent sind, 11 Cent, 15 Cent oder 4 Cent, ist mir im Grunde vollkommen egal.
Cent, kann ich mir nicht leisten. Kaufe ich mir nie.
Hast du wieder für den Billund gekauft? Nein. wenn ich halt für mich feststelle, ist ein 4000 Teile Trümmer. Ja? Hier Mystery Mansion zum Beispiel von Morg. Ein fantastisches Set und es hat einen Huni gekostet in Fernost. Dann ist das für mich das, was über allem steht eigentlich. Ja, zu sagen, ey Leute, und du kannst dann halt am besten diese Größe des Sets, kannst du halt über die Teilezahl den Leuten begreiflich machen. Wenn ich wieder in den Titel schreibe, gigantisches Spukhaus für 100 Euro, dann kann sich keiner was drunter vorstellen. Aber wenn ich reinschreibe, 4000 Teile für 100 Euro, dann wissen die Leute, das ist tatsächlich ein großes Set. Und es hat offensichtlich, wenn es dann auch hält, was es verspricht, ein sehr, sehr geiles Teilpreisverhältnis. Aber diese Teilepreisdiskussion, ja, ich hab das nie verstanden vom Start weg, weil wenn du dir zum Beispiel den Leuchtturm des Astronomen anschaust, da hast du, ich weiß nicht, 6.500 Teile, 7.000 Teile, irgendwie um den Dreh.
Ja. Ja. Das ist eine Menge.
Und das sind zu gefühlt, ich habe es jetzt vor längerer Zeit ja gebaut, es sind gefühlt zu über 50% 1x1 Plates. Was ist das jetzt gut oder schlecht? Ich baue halt sehr lange daran, weil es halt sehr viele Teile sind und dadurch habe ich ein sehr, sehr langes und intensives Bauerlebnis. Aber das Teil an sich ist ja relativ winzig. Also was nützt mir das, wenn so viele drin sind und die kosten dann halt einen Cent? Ich weiß nicht, ich finde diesen Maßstab nicht so schön. Deswegen versuche ich eigentlich eher, das Ganze nicht zu quantifizieren, sondern qualitativ zu sagen, hey, mir hat einfach dieses Bauerlebnis wahnsinnigen Spaß gemacht. Nur im Titel, da ist natürlich die Quantifizierung irgendwie das, wo du am schnellsten mit den Leuten klar machen kannst, was los ist. Es gibt ja auch Leute, die das Gewicht rechnen und dann sagen, 5 Euro pro Monat.
Ja, das ist eigentlich auch das sicher. Also genau, der Teilepreis ist ja eher so ein Richtpreis, ne? Also wo man jetzt, ich ziehe das auch selten bei einer Bewertung heran, das ist ja auch eher so ein Richtpreis. Du hast gerade gesagt, Gewicht drückt es eigentlich viel besser aus, ne? Ob jetzt große Steine oder kleine Steine drin sein. Es können aber auch Haufen große Steine drin sein. Das Set ist Mist, ne?
Ja. Kann also natürlich auch sein. Guck dir die 13134, glaube ich, ist das die Executor von Mold King an. Finde ich, ist ein Hammer-Set, wenn es dann da steht. Ne? So 1,20 Meter oder was, Koloss, ein Sternzerstörer, ist eh ein Highlight für einen Star Wars-Fan. Sowieso das Bauerlebnis mit langatmig zu beschreiben, ist eigentlich noch geprahlt. Es ist halt wirklich, also ja, man muss sehr gesund sein in den Fingern und in der Geduld, um das irgendwie zu durchstehen und da auch Freude dran zu haben, Bauerlebnis. Kann Spaß machen, gibt Leute, denen macht das Spaß. Ich bin ja gerade mit dem T6-Shuttle so ein bisschen gegen die Meinung der meisten gegangen, als ich gesagt habe, das ist von Reobrix. Das ist jetzt nicht gerade mein Lieblingsset geworden, fand ich unfassbar langatmig. Aber das ist dann halt das persönliche Empfinden, ne? Und ich versuche das dann halt auszudrücken. Ja. Und wenn jemand das anders empfindet, ist das ja wunderbar. Er hat ja gehört, ich fand es langatmig. Und wenn er sagt, nee, ich finde das cool, umso besser. Wenn ich sage, weiß ich nicht, es ist super einfach zu bauen und überhaupt keine Probleme auf dem ganzen Weg. Und dann hast du so eine Executor, wo du an der Verschalung irgendwie verzweifelst und 8 Hände brauchst. Dann fühlst du dich als Zuschauer, glaube ich, eher über den Tisch gezogen. Und das versuche ich halt in meinen Videos schon recht klar zu machen. Wenn da solche Hürden warten, dann spreche ich die halt an. Und ich denke, das ist aber letztlich auch für die alternativen Marken genau der richtige Weg. Weil wenn wir immer alle sagen, ja, Mold King, total der Knaller, geile Teile und das war ja so ein tolles Bauerlebnis und hier und da mal ein bisschen schwierig. Ja, dann kaufen das dutzende Leute und ärgern sich maßlos übers Bauerlebnis und schmeißen es hinterher in die Ecke und sagen nie wieder. Ja. Und wenn du halt sagst, hey, guckt auf den und den Schritt, da habt ihr was vor euch, dann dann glaube ich, wissen die Leute eher, worauf sie sich einlassen und was sie zu erwarten haben und sind dann hinterher nicht ganz so enttäuscht, wenn sie vielleicht an so einem Bauschritt dann etwas länger hängen. Ne?
Also ich hatte da witzigerweise zwei Beispiele bloß ganz kurz angerissen. Gerade jetzt vor kurzem den Tune Ornithopter, Entschuldigung.
TH.
Von Lego. Und den, ja. Ich bin Sachse, so, ich kann okay, das nicht.
Schwamm drüber.
Lass den inneren Sachsen raus.
Der Tune Ornithopter.
Ja, ehrlich.
Genau.
Also von Tune, der Ornithopter und den Pac-Man-Automaten, das waren genauso zwei Sets, die schlagen genau in diese Kerbe. Beim Pac-Man-Automaten war das für mich ein Bauerlebnis, der was völlig okay war, auch
ja,
Spaß
Carsten
gemacht hat.
Heute
bis
noch diesen zwei Knopf. Ding, 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 ding.
Ja, genau, genau. Bis auf zwei Bauschritte, weil man da einfach nur 64 Mal Pins zusammensteckt. Mhm. Und das ist unglaublich wiederholend und eintönig, logischerweise. Aber deswegen macht das ja das Set nicht schlecht. Und darum war es mir dann auch wichtig, darauf hinzuweisen. Und es schlägt genau in die Kerbe, was du sagst. Ne? Wenn du das den Leuten verschweigst, sagen die dann vielleicht holen die sich das Set und sagen, was hast du mir denn da empfohlen? Was für ein Quatsch. Ich war ja total gelangweilt. Und ähnlich ist es bei dem Tune-Set. Wenn du da kein Technik-Fan bist, hast du da echt ein Problem. Weil das eben zu 90% aus Technik besteht. Und ich bin kein Technik-Fan, ich wusste das aber vorher und war tatsächlich super genervt von diesem Set. Jetzt, wo es steht, finde ich es herrlich. Sieht genial, also für meine Begriffe genial aus. Aber der Bau war für mich überhaupt nichts. Und das ist dann, ich denke, sowas ist dann wichtig, auch in den Videos mitzugeben.
Ist aber ja auch wahnsinnig legitim, ne? Wenn du sagst, ey, ich freue mich einfach über das, was hier am Ende dann vor mir steht. Der Weg dahin, vergesst ihn, aber
genau.
Das Ding würde ich mir immer wieder hinstellen. Und für mich war tatsächlich so ein Erweckungserlebnis, das erste Mal, als ich ein Set vorgestellt habe und unten so einen Affiliate-Link reingepackt habe. Das war, glaube ich, tatsächlich das Magical Sanctuary von Panlos. Und man macht das halt, stellt so einen Link da unten rein und denkt sich, ja, wird schon keiner klicken. Und dann stellst du fest, innerhalb von 3 Tagen klicken da, weiß ich nicht, haben das irgendwie 10, 15 Leute gekauft. Was für ein Kanal meiner Größe. Ich sitze davor und denke, was passiert hier? Ne? Und plötzlich merkst du, verdammt, dir hören die Leute nicht nur zu, weil sie es irgendwie lustig finden, sondern die wollen auch wirklich, also die nehmen das inhaltlich wirklich auf, was du sagst.
Ja, die hören auf dich quasi.
Und geben ihr Geld auf der Basis auch aus. Ne?
Ja.
Und das war was, wo ich dachte, boah, also ich würde das Set immer wieder so reviewen, wie ich es gereviewt habe.
Ja.
Aber das war schon so ein Moment, wo du denkst, oh je, hoffentlich habe ich alles erwähnt, was mir nicht gefallen hat. Weil sonst kriegst du hinterher, und dann kommen auch Kommentare hinterher, nur so, boah, ich fand das doch viel schlimmer, als du gesagt hast oder so. Ist ja auch dann legitim. Aber da achte ich seitdem enorm drauf, dass ich wenigstens hinterher sagen kann, ey Leute, ich habe euch alles auf den Tisch gelegt. Ne?
Ja.
Ihr könnt nicht sagen, ich hätte gesagt, ja, das klappt schon, und dann sitzt man da und braucht 8 Hände, ne?
Ja, genau.
Was würde denn Carsten so sagen? Pac-Man oder Dune?
Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich, also eigentlich beide.
Glaubensfrage.
Also, weil die sind beide ikonische Sets. Also gut, das Dune, für mich als Dune-Fan würde ich den trotzdem immer wiederholen, auch wenn ich wüsste, dass der für mich unglaublich anstrengend ist zu bauen, aber und der Pac-Man-Automaten, den hatte ich ja von Steinemieten, den musste ich heute auseinander machen. Der ist sehr, sehr ikonisch und sehr cool, aber wir wüssten jetzt gar nicht, wo man hinstellen sollten. Von daher, Tune.
Das ist eh.
Ja,
ja, das ist furchtbar. Ja? Also ich meine, ich habe ihn noch vor mir und natürlich wieder im Karton.
Ja, klar.
Das wird auch noch ein wenig dauern, aber es ist, bei mir wird es wirklich schon kritisch, ne? Wir fangen dann auch schon langsam an, so im Flur, so, ach guck mal, da ist ein großer Schrank. Rechts und links, da würde vielleicht noch eine Vitrine von Ikea hinpassen. Also man muss da schon gucken. Nee, aber
ihr habt eingangs doch gefragt, was die Familie sagt, ja. Ne? Ich glaube, da wird es aufhören. Also das wird nicht passieren. Meine Frau hat gesagt, in deinem Büro kannst du machen, was du möchtest. Du kannst die Wände mit Klemmbausteinen quasi tapezieren. Aber es kommt nichts irgendwo hin, wo man es sieht.
Und da habe ich Gott sei Dank eine Frau, die gesagt hat, hier kannst du mitten im Wohnzimmer machen.
Ja, ist bei mir genauso.
Nee, da hört, also ich baue im Wohnzimmer, das ja. sehr zum Leidwesen manchmal meiner Frau, die dann über Wochen hinweg so halbgebaute Sets vor sich stehen hat auf dem Esstisch. Und das freut sie immer sehr. Aber ich habe mal versucht, ich glaube, die Tantive IV von Mold King, den Blockadebrecher aus Star Wars, den habe ich mal versucht, unten auf den Schrank zu stellen im Flur. Nee, der hat da keinen halben Tag gestanden, dann musste er wieder umziehen. Fand ich eigentlich sehr schön, war ein schönes Set.
Aber ja, so ist das, wenn man Kinder hat, ne? Mhm. Mhm, genau. Also mehr brauchen wir nicht sagen. Mhm. Und dann wissen alle drei schon Bescheid. Mhm.
Ja, im Zimmer meines Sohnes, da kannst du alles hinstellen. Das fällt nicht weiter auf. Da ist mittlerweile so viel.
Auf Instagram bist du aber aktuell nicht so aktiv. Ich hatte hier ursprünglich stehen, dass da längere Zeit nichts los war. Dann hast du aber tatsächlich einen Post dann geschrieben. Ich weiß jetzt allerdings leider gar nicht mehr, worum es ging. Aber ich
vorher ein Post gewesen offensichtlich dann.
Bitte?
1A, meine Strategie hat voll funktioniert. Du hast dir genau gemerkt, was es war. War ein super Post.
Ich habe mir jetzt tatsächlich nicht mehr in Erinnerung. So ehrlich bin ich.
Posts sind schlecht. Ne? Seien wir ehrlich.
Nee, Gottes Willen. Das hast du jetzt gesagt.
Soll ich es rausschneiden?
Aber du hast in den Koko.
Nein. Ach, lass drin.
Im Koko-Video, also im Video zu dem Koko. Schnee-Ski-Resort-Video, hast du, glaube ich, sogar in der Beschreibung geschrieben, dass du dich bei Instagram noch eingewöhnen musst. Mhm. Wie sieht's denn da jetzt aus? Ist das schon passiert?
Also ich habe
er gewöhnt sich immer noch ein.
Ich habe eine sehr detaillierte Strategie mir ausgearbeitet. Ich bin von Haus aus Marketier und Vertriebler und mache nichts ohne Strategie. Und ich denke, so 2028 wird ungefähr der Zeitpunkt sein, wo ich regelmäßig auf Instagram poste. Das ist so der Plan.
2028?
Ja, wenn es die
das
Plattform noch gibt. Und mich und meinen Kanal und alles. Also tatsächlich Instagram, man hat da vorher so diese Idee, das ist eigentlich eine sehr coole Ergänzung, weil ich bin zum Beispiel niemand, der auf YouTube irgendwelche 2-Minuten-Videos postet oder auch schon gar keine Shorts, wo er irgendwie mal so einen Zwischenstand oder so zeigt normalerweise. Mache ich nicht. Irgendwie, ich komme nicht dazu, dann muss ich mich trotzdem hinsetzen und habe fast denselben Aufwand, wie wenn ich 20 Minuten rede. Dann kann ich auch gleich 20 Minuten reden. Und dann denkt man so, ja, Instagram ist eigentlich die perfekte Ergänzung dafür, ne? So mal so ein Blick hinter die Kulissen
genau.
Und aus einem aktuellen Bauprozess ein Foto. Ja, und dann baut man vor sich hin und denkt nicht weiter dran. Und so sieht's halt auf meinem Instagram-Kanal aus. Ab und zu poste ich mal was. Aber das ist halt sehr rudimentär. Muss man schon, da liegt mein Fokus nicht drauf. Und also ich freue mich über jeden auch da, der mit dabei ist und ab und zu guckt, was ich da so mache. Aber ich bin da einfach nicht in der, weiß ich nicht, ich habe da nicht die Muße für, mir zu überlegen, wie kann ich das jetzt regelmäßig bespielen? Schon gar nicht, um irgendwie damit dann auch noch irgendwie groß zu werden oder so.
Ja.
Keine Chance. Das läuft echt nebenher. Und wer möchte und Komplettionist ist und alles mitnehmen will, was es von SS Steinzeit da draußen so gibt, der kann das gerne abonnieren. Aber er sollte keine täglichen Updates erwarten.
Und dann, du hast es eigentlich jetzt gerade schon beantwortet. Ich stelle die Frage trotzdem, wie sieht's denn mit TikTok bei dir aus?
Ich bin nicht sicher, ob ich in diesem Leben schon mal ein TikTok-Video gesehen habe. Tatsächlich, ja, also ich kenne natürlich TikTok und nehm das schon mit im Sinne von, ich informiere mich, was da so los ist. Aber ansonsten, auch da, ich müsste mich dann wieder hinsetzen und das ist ja noch schlimmer als Instagram, ne? Da mache ich ja nicht nur ein Foto und lade das auf, sondern auch noch irgendwie 10 Sekunden, eine Minute.
Also du kannst auch Fotos posten, aber ein Video wäre praktisch.
Also das ist wie mit diesen YouTube-Shorts. Überall liest du musst YouTube-Shorts machen, sonst wird YouTube dich irgendwie sanktionieren langfristig, dadurch, dass du nicht mehr gezeigt wirst und ich weiß nicht was. Die wollen das ja strategisch anscheinend auch ein bisschen pushen als Alternative zu TikTok.
Ja, ja.
Und das ist, weiß ich nicht, wenn ich das noch anfange, das würde alles so brach liegen, so lange wie Instagram halt. Nur bei Instagram. Ja.
Andersrum, TikTok testet ja aktuell das Querformat und sogar 30-Minuten-Videos. Das heißt, im besten Fall könntest du dein YouTube-Video nehmen und auch nochmal auf TikTok hochladen. Wäre das dann was für dich?
Gut, das war jetzt eine kurze Folge. Ich muss weg. Ich habe noch was zu tun heute Abend. Anscheinend muss ich mich auf TikTok anmelden.
Ja, Carsten, jetzt sind wir hier wieder alleine. Ja, super. Ja, erst super. Übernimmt er hier die Sendung wie mit ein paar Pirat und muss auch noch weg.
Macht er sich vom Acker.
Ja. Nee, seht ihr denn nächstes also bei TikTok, liebe Leute? Ja,
genau. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob mir das trotzdem dann zu viel Aufwand wäre. Du merkst bei YouTube ja schon, das ist zwar ein Hobby, aber es ist ja fast wie so ein kleiner Nebenberuf. Ne? Du bist permanent am Denken, was mache ich als nächstes auf YouTube? Du kriegst von morgens bis abends immer wieder mal irgendwelche Kommentare und ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, fast jeden Kommentar, den ich kriege, auch zumindest irgendwie zu beantworten. Ich möchte es finde, wenn sich die Leute die Zeit nehmen, darauf auf den Quatsch, den ich so raushaue, wirklich ihre Meinung zu sagen, dann möchte ich mit denen auch ins Gespräch kommen dazu. Und wenn ich das jetzt noch auf einem zweiten, ich weiß nicht. Also, bin da skeptisch.
Naja, ist ja noch nicht so weit. Also es wird ja getestet, ist noch nicht komplett ausgerollt. Du hast also Zeit, dir das zu überlegen.
Ich werd's mir anschauen. Du kannst mich ja mal auf dem Laufenden halten und mir sagen.
Sehr gerne.
Hey, guck mal, jetzt ist es soweit. Dann kriege ich es auch mit und vielleicht lade ich dann mal was spaßeshalber hoch.
Ich bin mir sicher, der Podcast ist draußen und wir haben ihn auf TikTok.
Schauen wir mal.
Ihr unterschätzt meine Faulheit für Neues.
Aber genauso hat man mir auch ganz oft schon erklären wollen oder tatsächlich gesagt, dass wenn du ein Short auf YouTube machst und der da durch die Decke geht, was noch lange nicht bedeutet, dass du A, ein Abo kriegst und B, die Leute auch gleichzeitig deine Videos gucken, ne? Mhm.
Ich habe das auch stimmt, so gehört, ja. Dass quasi diejenigen, die Shorts gucken, sind ja die, die Shorts gucken und nicht diejenigen, die dann auch Bock haben, sich 15 Minuten, 20 Minuten einen 36-jährigen Menschen zu geben, der irgendwie ein Klemmbaustein-Set in die Kamera hält. Und insofern hilft das deinem Stammkanal vermutlich dann relativ wenig. Das ist wie am Anfang wurde einem auch gesagt, sag bloß niemandem aus deiner Verwandtschaft, dass du YouTube machst, weil dann abonnieren die alle. Aber die abonnieren ja aus Freundlichkeit und schauen deine Videos nicht.
Ja, genau.
Und das sanktioniert YouTube ja auch gnadenlos dann über einen Algorithmus und so Sachen. Und ja, ein Buch mit 7 Siegeln. Also bei den Shorts, mal gucken. Ich halte mich da so lange raus, wie es irgendwie geht, glaube ich.
Das ist beim Podcast einfacher. Wir freuen uns über Abos. Natürlich sonst auch die Folge hören. Aber es wäre nicht schlimm, wenn wir nur Abos kriegen und die Folge halt nicht gehört wird. Dann ist es so.
Ihr müsst euch auch keine Gedanken darüber machen, ob ihr gerade irgendwie dämlich geguckt habt oder sowas. Oder ob euch irgendwas im Hintergrund umgefallen ist oder sonst irgendwie, sondern ihr habt...
Ja, was bin ich froh, dass ich heute schon wieder in der Unterhose sitzen kann.
Ja, wie im Homeoffice. Ist
immer schön, genau. wenn man sein ganzes Herzblut...
schon wieder Schlips und Kragen an.
Ja. Ist immer schön, wenn man sein ganzes Herzblut irgendwo reingießt und dann sagt einem einer, ja, ihr habt es ja viel leichter als wir, ne? Wir armen YouTuber, man muss uns sehen und muss auf alles achten. Habe ich irgendwie Schweißflecken im Sommer, ne? So ein Thema... Und dann hat man das perfekte Video abgeliefert und schaut dann hinterher mal rein und denkt, oh, das sieht aber aus, als wärst du gerade aus der Sauna gekommen. Kannst du so nicht machen. Also so Späße kriegt man dann schon mit bei YouTube.
Ja, das habe ich ganz oft schon gehört. Und da muss ich auch immer einklinken und sagen, nee, so einfach ist das gar nicht. Denn wir werden ja nur noch reduziert auf diese Audiospur. Bei uns gibt es ja nichts. Beim Video ist es, finde ich, einfacher. Also du hast da ein bewegtes Bild, du hast ein bisschen Ton. Wenn du einen miesen Ton hast, kannst du noch ein bisschen was zeigen und da läuft was durchs Bild und du kannst was erklären und die Leute können was sehen. Hast beim Podcast nicht. Also ist da die Audioqualität scheiße und dann hast du auch nach 5 Sekunden keine Hörer mehr. Ne? Also da finde ich, das ist schon ein bisschen, da muss man schon ein bisschen was drehen und an den richtigen Knöpfen drehen und das Richtige vorm Schnabel haben.
Also ganz unironisch, da stimme ich dir ernsthaft komplett zu, weil bei YouTube, das klar, wird da auch da gesagt, ne, guck auf den Ton, dass der einigermaßen passt, weil wenn der Ton Mist ist, dann haben die Leute keinen Bock, noch so gutes Video zu schauen. Das stimmt schon, aber letztlich sitzt du halt da und kannst auch ein bisschen versuchen, ne, durch Bewegung und Präsentation und die Art, wie du es vorstellst oder wie du es in die Kamera hältst oder so. Da gibt es ein bisschen mehr, womit du die Leute ablenken kannst, wenn du vielleicht einen schlechten Tag hast, ein bisschen heiser bist. Beim Podcast, da hörst du halt das wirklich direkt raus. Das finde ich auch schwieriger tatsächlich.
Ja, es ist also wirklich, wenn da die Qualität einfach vom Mikrofon und vom Audiosignal einfach nicht stimmt, das tut sich keiner an. Also wenn du da ein riesen Rauschen drin hast, haben wir auch schon, ich habe auch Podcast-Kollegen, wo ich mal öfter im Monat mal reinhöre und die haben so ein grauseliges Rauschen da, also ich persönlich schalte nach 5 Sekunden ab. Das ist für mich einfach, wo ich da nochmal höre von euch beiden, bei YouTube kann man ja ein bisschen ausweichen und wenn der Ton nicht so gut ist, Carsten, ich habe mir das vorletzte Video von Crea Steve angeguckt, der hat ja so einen mega langen Bart bekommen und der hat ein Video, wo er nur mit dem Bart hin und her raschelt und hat dann auch noch eingeblendet, Entschuldigung, der Bart, der raschelt heute so.
Aber das ist ganz furchtbar für dich als Creator, weil du sitzt halt da wirklich, ne, und das Video, ich glaube, das war sogar 50 Minuten oder so, ne, weil er baut ja dabei und so.
Ja, das war ziemlich lange.
Und du stellst dann hinterher fest, Mist, die vor der Frage saß ich auch schon oft, dass du denkst so, wink ich das jetzt durch? Kriege ich es irgendwie weggeschnitten oder erklärt durch eine Einblendung, ne, wie er es gemacht hat? Oder musst du halt dich einfach da um Himmels Willen nochmal hinsetzen und von vorne anfangen? Und das ist leider sehr oft dann das, was du tun musst. Nur in dem Fall, wo er halt auch ein Set zusammenbaut, geht das natürlich noch schlechter. Also da hat er mir echt leid getan, aber ich glaube, er hat ziemlich guten Content generell, ist ein ziemlich sympathischer Kerl und da kann das, glaube ich, jeder auch mal nachsehen, wenn das mal ein Video dann vielleicht so ein bisschen raschelt.
An dieser Stelle auf jeden Fall Grüße gehen raus.
Absolut, ist total cool, dass er wieder da ist.
Ja, definitiv. Ja, also ich habe ja mehrmals mit ihm geschrieben, auch in der Stille, war schon komisch und war richtig froh, als ich tatsächlich doch das erste Video wieder gesehen habe. Ich denke sogar, dass wir ihn dem irgendwann hier auch mal wieder hören werden.
Das wäre richtig cool, ist eine coole Folge gewesen übrigens auch mit Crea Steve. Aber das war auch wieder so ein Ding, wo ich mich so geärgert habe, weil er diese Community-Posts abgesetzt hat, nur so bald passiert was und du konntest es dir genau vorstellen, also abgesehen davon, dass wir alle ja irgendwie Vorstellungen hatten, warum er weg ist, war das auch so ein Ding, du kennst das selber, ne? Du kündigst was an und sagst, hey, jetzt aber wirklich und dann kannst du es, warum auch immer, eben nicht aufrechthalten, aber dann steht dieser Post draußen und darunter sammeln sich diverse Kommentare von Menschen, die sagen, ja, warum kommt der nichts? Wie kann man uns nur so im Stich lassen? Und denkst dir, ey, Leute, er wird seine Gründe haben, bleibt mal locker, ne? Und das hat mich echt traurig gemacht dann teilweise, was man dann so liest.
Ja, da bist du leider nicht gefeit, gerade im Internet, wo es dann so einfach den Leuten heute gemacht wird, wenn irgendwas drunter geblabbelt wird, dann, viele überlegen auch einfach nicht, was sie da schreiben, ne?
Wobei ich sagen muss, das ist was, also wenn ich eine Sache wirklich positiv empfunden habe, so im ersten Jahr, ich habe mit viel, viel mehr Hass und Häme und blöden Kommentaren und was bist du denn für eine komische Figur und noch einer, der einen Helden nachmacht und gerechnet. Und das ist eigentlich gar nicht der Fall gewesen, sondern die Leute sind wirklich zu weit über 90% enorm freundlich, konstruktiv und nehmen einen da sehr positiv in die Community auf. Das muss ich echt sagen.
Dann an dieser Stelle sei einfach froh. Es kann auch anders gehen.
Ich kann euch sagen, ich habe, glaube ich, nach 3 Wochen eine E-Mail bekommen, war eine von wenigen E-Mails, die ich auf meinen Account, der ja da dann auch angegeben ist auf der YouTube-Beschreibungsseite, habe ich eine E-Mail bekommen, wo drin stand, ja, seit wann interessierst du dich denn für Kinder? Und dass du so Kindersets vorstellst und so, ne? Und du denkst von einem anonymen Absender und du denkst, wow, herzlich willkommen im Internet. Und das war aber dann nach 2 Wochen dieses Erlebnis und du rechnest dann mit dem Schlimmsten natürlich für die folgenden Monate, weil je größer du wirst, desto mehr kommt ja so potenziell gar nichts mehr. Also das tatsächlich bis jetzt, toi toi toi, sind zu dem weit überwiegenden Teil sehr nette Menschen da draußen.
Ja.
Aber ihr wisst es ja selbst, ne? Der eine kritische Kommentar, der lässt einen dann natürlich nie los.
Ja, immer. Man knabbert ja immer an sowas.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, gerade in der letzten Woche war es bei uns wieder soweit, ne?
Ja.
Ja, da hatten wir
Reden wir nicht drüber.
Oh je.
Reden
wir nicht offene drüber. Wunde. Nein, Entschuldigung, ich wollte nichts aufreißen.
Nee, ist gut. Aber da wird gar keine Plattform geben am besten.
Genau, richtig. Ich glaube, wenn wir genau das so weitermachen, dann ersticken wir solche Leute auch im Keim. Apropos, wie komme ich jetzt auf ersticken auf Lästig?
Ich wollte auch überlegen, wo kommst du jetzt mit apropos um die Ecke?
So viele Sets.
Ja, so viele Sets, man könnte ersticken, gibt's da bei Lästig. Ich habe nämlich gesehen, dass du auch von Lästig was auf dem Tisch hattest. Wir haben ja, also derzeit nicht mehr, aber wir hatten auf Lästig IY noch ein eigenes Mock, und zwar unser Podcast-Studio zum Verkauf. Warst du eigentlich mit so einer Lästig-Qualität vollumfänglich zufrieden? Ich war ehrlich gesagt etwas enttäuscht, so was die Sachen Fliesen und die Umsetzung von unserem Mock angeht.
Also zwei Dinge vielleicht dazu. Ich habe ja dieses Walddorf gebaut. Und die Steine, ich glaube, sie glauben das so von verschiedenen Anbietern zusammen, je nachdem, wer gerade was, welchen Stein eben im Sortiment führt und produzieren kann für das Mock. Und das erhöht natürlich auch das Risiko, dass da was dabei ist, mal ein einzelner Stein, eine Plate oder sowas, die echt Grütze ist. Und wenn das natürlich ein integraler Bestandteil deines Sets ist, dann hast du ein Problem. Ich war jetzt bei dem ersten Set, das ich gebaut habe, tatsächlich mit der Steinequalität, wenn man von Farbabweichungen in den Plates mal absieht, eigentlich recht zufrieden. Mhm. Allerdings war das bis jetzt auch das einzige Set, das ich gebaut habe. Ich habe aktuell hier noch ein Skelettschiff, Piratenschiff liegen, das noch auf den Aufbau wartet. Da bin ich auch mal gespannt, weil ich glaube, diese Art, wie sie das zusammensetzen aus diversen Steinen, das lädt halt dazu ein, dass da auch mal Grütze dabei ist. Da haben wir allerdings den Vorteil, dass natürlich generell die Qualität der Alternativen steigt und damit hoffentlich per Definition dann auch die von Lesti langfristig. Was mich halt an denen freut, ist, dass sie so eine irrsinnige Auswahl haben. Und vor allen Dingen von Sets, wo du denkst, 100.000 Stück aufwärts oder so. Und so als Feldwald-Wiesenbauer war ich so bei der Millennium Falcon oder hier die Eclipse und die Monarch von Star Wars mit den 10.000 plus Teilen bei Mold King. Da stehst du dann ehrfürchtig davor. Und dann klickst du dich mal auf so Mock-Seiten durch Sortiment, generell jetzt nicht nur bei Lesti, und stellst fest, ey, es fängt bei 10.000 Teilen gerade erst an. Das ist schon, also Respekt davor. Ich bin mal gespannt.
Ja, also das ist, gibt eine Menge da. Also,
aber wo kriege ich denn jetzt euer Mock dann?
Das ist eine gute Frage. Das haben schon einige gefragt im Forum. Im Moment ist es so, dass unser Designer, der Tobias, im Moment noch mit seinen beiden Töchtern zu kämpfen hat, dann, ich hoffe, dass wir ihn dieses Jahr wieder ans Mikrofon kriegen. Der hat es designt und war in der Tat auch nicht so ganz zufrieden mit Lesti und hat da seine Verträge rückwirkend zurückgenommen und wir sind noch hinter der Bühne am Überlegen, wie wir das tatsächlich wieder verfügbar machen können.
Also mit anderen Worten, ich warte, bis es bei Mold King rauskommt einfach. Lizenziert in Anführungszeichen.
Ja, 2080 okay, dann.
Schreib's mir direkt auf. Ach, Mold King macht das früher schon ohne euch. Die sind da, glaube ich, nicht so.
Auch das kann passieren.
Kleiner Spaß, nur für alle da draußen, die jetzt schon wütend euch oder mich unsubscriben oder so. Nein, Mold King macht böse Dinge teilweise. Dürfen wir nicht froh drüber sein.
Ja, na gut.
Aber ich verstehe ihn da schon, wenn er sagt, ne, so ein Mock ist ja dein Baby auch so ein bisschen dann. Und wo du halt als normaler Reviewer von außen drauf schaust und sagst, naja gut, da und da kann ich mit leben. Dass du dann als jemand, der dieses Mock designt hat, mit sowas weitaus weniger gut leben kannst, wenn da irgendwie Steine dir einen Strich durch die Rechnung machen, das kann ich dann nachvollziehen.
Ja, also es war nicht allzu viel, was sag ich mal, nicht so schön war. Es sind so, fing bei der Grundplatte an, wo ich eine riesen Wölbung drin hatte beim Aufbau und dachte, Tobias, was machen wir? Ja, bauen wir weiter, legt sich schon. Da legte sich nichts, aber teilweise die Fliesen waren ziemlich stumpf, zerkratzt. Dann haben wir einen Fensterbereich gehabt, wo sämtliche Fensterscheiben zerkratzt waren, wo wir kleine Schreibtische hatten, wo Fliesen hingehört haben, wo einfach nur Noppen tatsächlich drauf waren. Und es waren viele kleine Fehler eingebaut, die Tobias dann versucht hat, immer noch gerade zu rücken. Aber manchmal auch auf der Seite lässt die irgendwie, entweder wollten sie es nicht verstehen oder sie haben es tatsächlich nicht verstanden. Ne? Also das war
Google Translate hat sie im Stich gelassen.
Ja, also ich bin mir sicher, wir werden da eine Lösung finden.
Das eben angesprochene Skelettschiff ist tatsächlich auch so ein Fall. Die brauchen ja relativ lange, bis sie das konfektionieren. Also du schreibst dann mit denen, ich krieg die Sets ja von denen dann gestellt, freundlicherweise. Dann dauert es aber halt 30 Tage, bis sowas zusammengesammelt ist in irgendwelchen Fabriken, weil das ja aus Einzelteilen dann wirklich in die Kiste gepackt wird. Und bis es dann hier ist, dauert es nochmal 10 Tage oder was. Und in der Zwischenzeit ist das Set tatsächlich von der Website verschwunden, weil eben auch da der Designer seinen Vertrag gekündigt hat. Da muss ich sagen, immerhin haben sie ihn dann auch von der Seite genommen und verkaufen es nicht einfach munter weiter. Das ist vielleicht oft, wenn man, wie gesagt, sieht, was andere da machen, ist das vielleicht noch was, wo man sagen kann, hey, immerhin, da kann ich dann einigermaßen mit leben, ne? Wenn sie es wenigstens dann runternehmen.
Ja, also das kann man Lesti gut schreiben, das machen die auf jeden Fall. Die versuchen auch viel und sprechen auch viel mit den Designern, machen auch viel. Und wenn er sagt, nee, will er nicht, dann machen sie auch. Ich habe es auch tatsächlich auch nicht mehr gefunden.
Aber das ist so eine Seite auch, ich kannte die überhaupt nicht. Die haben mich angeschrieben, ich wusste nicht, wer es ist, ich musste erst mal gucken. Und dann siehst du die Sets, die es da gibt und denkst, ach krass. Und du weißt aber dann nicht, ist das jetzt zu gut, um wahr zu sein, dass die dich fragen, ob die dir mal so ein Set zur Verfügung stellen? Und dann versuchst du dich zu informieren, ist das seriös und sind die halt Mock-freundlich oder designerfreundlich und so weiter? Weil du möchtest hinterher halt auch kein Video online stellen, wo dann 20 Kommentare kommen, ja, Lesti sind ja die schlimmsten Verbrecher irgendwo weit und breit. Und das muss man sagen, ist ja Gott sei Dank anscheinend immerhin ein relativ anerkannter Anbieter dann.
Oh, ich liebe solche Gäste, die so eine Überleitung richtig machen wie Öl.
Oh, oh.
Laszlo, gibt es Dinge, haben wir vorhin, glaube ich, kurz angesprochen, wie zum Beispiel geklaute Mocs, die du nicht auf deinem Kanal vorstellen würdest?
Ich für Geld mache ich alles.
Okay, haben wir das auch abgehakt?
An der Stelle endet das jetzt einfach mit alles rausgeschnitten, was ich danach sage und das bleibt dann so stehen, wunderbar. Nein, also ich habe ganz offen, ich habe natürlich auch geklaute Sets auf meinem Kanal. Einfach,
oh Gott.
Ja, furchtbar, gell? Oft stellst du halt erst hinterher fest, war jung und naiv sozusagen, vor einem halben Jahr oder so,
er brauchte
stellst du
das
halt
Geld.
Hinterher fest, das ist irgendwie geklaut. Also es gibt jetzt für mich No-Gos, sage ich mal, nichts im klassischen Sinne, nur wenn ich halt merke, hey, das Set ist geklaut, versuche ich mittlerweile es dann möglichst nicht mehr zu präsentieren, beziehungsweise gar nicht erst zu kaufen, weil in dem Moment, wo es gekauft ist, ich habe auch irgendwie ein Budget für einen Kanal, ist es halt sehr schwierig zu sagen, hey, komm, das ist jetzt so übel, das schmeißt du echt dann einfach in die Tonne und machst da gar nichts zu. Dann, ja, gibt's ja diese Zwischenlösung, die aber oft auch so ein Feiglingslösung ist, irgendwie zu sagen, hey, ich weise zumindest auf den Mock-Designer hin, habe ich letztens bei der Vanita gemacht von Mold King tatsächlich mit One Case. Das sind Dinge, aber wo du einfach selber nicht so happy mit hinterher bist, ne? Wo du sagst, ey, ich will mich da auch gar nicht groß mit Leuten drüber fetzen oder irgendwas promoten, was nicht sauber ist. Und deswegen versucht man vorher bei solchen geklauten Designs zu schauen. Und das ist tatsächlich, finde ich, das Schwierigste. Weil jetzt irgendwas Gewaltverherrlichendes oder, weiß nicht, ich bin nicht der Typ für diese ganzen Panzersets und sowas und Weltkriegssets. Das ist einfach, davon verstehe ich nichts. Deswegen zeige ich die halt nicht. Aber nicht irgendwie aus übergeordneten Gründen, sondern einfach nur, weil ich keine Ahnung habe von dem, was da passiert. Und insofern ist tatsächlich dieses Design-Clown das Einzige, wo ich sage, das ist was, habe ich mir fürs zweite Jahr sozusagen auf die Fahne geschrieben, das sollte deutlich weniger auf dem Kanal zu sehen sein einfach.
Ja, also man merkt immer wieder, wie unterschiedlich die Leute sind. Zum Beispiel Sascha von Berlin Bricks, der hat da ganz offen darüber gesprochen, ja, geklaute Mocs, ist ihm eigentlich egal, weil er kauft eigentlich das, was ihm gefällt und stellt auch das vor, was ihm gefällt.
Allerdings sagt das auch dazu ganz deutlich, ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Und ich bin, also ich finde, es gibt da auch gar nicht, oder es ist eine schwierige Sache, weil man könnte auch so argumentieren, dass man sagt, wenn man es jetzt mitbekommt, also so ein Set Mold King oder man hat sich das jetzt gekauft und bekommt das mit, dann wäre es, glaube ich, ein Fehler, das nicht vorzustellen, insofern man es deutlich im Video deklariert und vielleicht dann dem Designer die Plattform gibt und sagt, hier, das Set ist eigentlich ein Entwurf von dem und dem Designer, weil ich glaube, schlimmer wäre es, wenn Leute dann ohne dieses Wissen weiterhin die Sets kaufen würden und dem Designer quasi dann die Würdigung absprechen würden, unwissend.
Das glaube ich auch, ja. Im weitesten Sinne, also du würdest One Case zum Beispiel, würden viele gar nicht kennen, wenn halt nicht seine Star Wars Designs von Moltkin geklaut worden und dann eben von vielen YouTubern gezeigt worden wären. Das ganz sicher. Die Frage ist natürlich, kaufen die Leute dann trotzdem im Zweifel eher das Moltkin-Set?
Ja, das ist natürlich
die. Also es gibt kein Patentrezept dazu. Ich hab tatsächlich bei dem Wikingerhaus saß ich am Tisch, hab das Set vor mir, hab die Kamera laufen und denk, hey, du hast überhaupt nicht geguckt, ob das vielleicht ein geklautes Mock ist. Und dann gehe ich auf Rebrickable und schaue nach und tatsächlich finde ich das Set und denk, verdammt, das ist ein geklautes Mock. Und was mache ich? Na klar, jetzt habe ich das Set vor mir, ich finde es genial, ich erzähle, wie geil es ist und dann habe ich erzählt, hey, ich habe gesehen, das ist tatsächlich ein geklautes Mock und ich habe dem Designer jetzt halt die Anleitung abgekauft und ich habe ihm dann tatsächlich 15 Euro halt gepaypalt und setze mich zum Schneiden an den Rechner und sehe auf der Packung, als ich die in das Thumbnail reinschneiden will, die Packung kriege ich ja nicht, wenn ich das in Fernost bestelle, sehe ich Licensed by und dann halt den Namen des Mock-Designers und denke, ha, hättest du vorher das Thumbnail gemacht, hättest du dir 15 Euro gespart. Ja. Aber naja, man lernt nicht aus. Also tatsächlich, es gibt auch keinen wirklich guten Weg rauszufinden, so für Otto Normal. Ist das jetzt ein geklautes Mock oder nicht?
Es wird zum Glück ja jetzt auch häufiger. Berlin Bricks hat tatsächlich da auch ein TikTok zugemacht. Es gibt ja jetzt zum Glück auch viele alternative Hersteller, die Kooperationen nach außen auch tragen, in dem Moment, weil sie es auf die, also in dem Moment oder indem sie das auf die Packung schreiben, mit wem sie da zusammengearbeitet haben. Also da sind wir ja zum Glück und ich hoffe, das bleibt so und wird vermehrt so betrieben auf einen guten Weg, dass die Designer da auch ihr Geld bekommen.
Also ich kann dir als Creator nur sagen, ich begrüße das sehr, weil es halt auch unsere Arbeit leichter macht. Oder Arbeit in Anführungszeichen, weil du halt wirklich dann sicher sein kannst. Ich meine, klar, es kann jeder was auf die Packung schreiben, aber in der Regel wird das natürlich dann schon so sein. Also Kader macht das ja, glaube ich, sehr, sehr breit. Morg macht es in der Tat mittlerweile auch bei fast allen Sets. Und tatsächlich ist, glaube ich, Moltkin noch so der letzte, aber auch da bröckelt's, habe ich gehört, so ein bisschen. Da wird ja über Bluebricks, die lizenzieren ja dann quasi sozusagen auf eigene Faust oder haben das gemacht in der Vergangenheit. Und Moltkin scheint das aber mittlerweile, habe ich gehört, eben auch hier und da mal zu machen. Wäre eine schöne Sache grundsätzlich. Ich glaube, das werden sie auch machen müssen, um sich gegen die anderen anderen Alternativmarken auch weiter seriös behaupten zu können.
Ja, langfristig auf jeden Fall.
Wo wir beim Thema sind, Faktor Zeit. Du hast vorhin schon gesagt, du versuchst jeden Kommentar, den du über Videos bekommst, auch zu kommentieren und eine Antwort drauf zu geben. Laszlo, wie viel Zeit steckst du tatsächlich so in deinem Kanal?
Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich spontan kaum eine realistische Antwort geben kann. Also ich habe es vorher unterschätzt, muss ich sagen. Die Videos, klar, der Videodreh, wenn du so zwei Videos die Woche machst, manchmal setzt du dich hin und drehst 20 Minuten für ein 18-Minuten-Video. Das ist der Best Case. Manchmal setzt du dich hin und drehst 3 Stunden für ein 10-Minuten-Video. Ist mir auch schon passiert. Deswegen kann man das so pauschal, das ist, glaube ich, der größte Zeitfaktor. Das Schneiden und so, das macht ja Spaß. Das ist dann nochmal so 1-2 Stunden die Woche vielleicht. Und dieses Community-Management, nenne ich es jetzt mal ein bisschen hochtrabend, das ist tatsächlich was, das läuft halt so mit im Alltag. Ne? Andere sitzen irgendwo beim Esstisch oder weiß ich nicht, an der Bushaltestelle oder sonst wo und schreiben WhatsApp und ich kommentiere halt Kommentare auf YouTube. Es ist viel Zeit, die reinfließt, viele Abende. Gerade auch das Set bauen, darf man ja auch nicht unterschätzen, ganz nebenbei noch. Ne? Das fließt da ja auch noch mit rein. Aber da jetzt irgendwie eine Zeit dran zu hängen, tue ich mich sehr schwer mit. Also ich könnte ja sagen, 10 Stunden die Woche möglich, dass das hinkommt. Ich könnte auch sagen, 15 Stunden die Woche und ganz, ganz schwierig, kommt total auf die Woche an. Aber es ist viel Zeit und es ist ein wirklich, ich habe es glaube ich eben schon erwähnt, es ist ein Hobby, das du fast wie so einen Nebenberuf betreiben musst einfach. Du musst schon auf diesem kleinen, amateurhaften Level, auf dem ich mich befinde bei YouTube, musst du wirklich trotzdem fast arbeiten wie einer, der 1 Million Abonnenten hat im Grunde. Ne? Weil wenn du so einen Grund, einfach deinen Zuschauern so einen Grundrespekt entgegenbringen willst und auch regelmäßig kommentieren willst, was die halt schreiben und sowas und denen da entgegenkommen willst, dann nimmt das halt Zeit in Anspruch.
Okay, also Notiere ich mir einfach mal, was hat er gesagt? Schneiden macht Spaß. Das werde ich mir dann mal wieder vornehmen und vorlesen, dass mein letzter Gast sagt, wenn ich dann unsere Podcast-Folge von heute schneide. Schneiden macht Spaß. Lars, an Stelle 1 Stunde und 9 Minuten sagt der Gast, Schneiden macht Spaß.
Ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr mich einladet. Meine Videos sind oft genug lang. könnt ihr nicht erwarten, dass der Podcast eine halbe Stunde dauert. Tatsächlich, nein, es gibt ja viele, die sagen, boah, das Schneiden ist das Mieseste, das Schlimmste. Ich habe das ja am Anfang auch gar nicht gemacht. Ich konnte das überhaupt nicht. Also in meinen ersten Videos siehst du mich noch mit der Fernbedienung da sitzen, vom Handy, weil ich noch nicht mal im Handy schneiden konnte. Ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man das Ende und den Anfang von einem Video wegmacht. Und ich habe da gesessen, habe auf die Fernbedienung gedrückt und habe losgelegt. Und was glaubst du, wie oft die Fernbedienung nicht funktioniert hat? Ich habe 20 Minuten ins Leere gesprochen. Also,
okay.
Und dann irgendwann zu erkennen, hey, ich kann den Anfang und das Ende wegnehmen, das hat geholfen. Und dann kam irgendwann Mitte des Jahres der Tag, wo ich das erste Mal DaVinci Resolve geöffnet habe. Und das war dann mit Hilfe von YouTube, sich ein bisschen was selbst beibringen. Das ist tatsächlich so ein Part, wo ich denke, das ist cool. Da fühlt man sich fast wie so ein kleiner Profi, wenn man da sitzt und hin und her schiebt. Und hier cuttet und da cuttet und da noch was einfügt. Das macht eigentlich schon Spaß, doch, würde ich sagen.
Also ich habe es mir einfacher vorgestellt. Es war schlimm. Es war wirklich schlimm, die ersten Folgen eines Podcasts so zu schneiden, weil man so mit der Materie vorher auch überhaupt keinen Kontakt hatte. Aber mittlerweile ist es okay. Also ich mache das gerne und eine Stunde dauert auch eine Stunde, 40 Minuten dauert 40 Minuten, wo ich mich vorher Tage und etliche Tage verhaspelt habe. Man darf ja nicht vergessen, wir sprechen heute alle nicht synchron. Das heißt, ihr da draußen, ich krieg da einfach von dem Laszlo nachher und vom Carsten einfach die Dinger da hochgeladen und sag so, hier ist meine Spur, mach mal. Wenn ich die einfach... Also es gibt aber auch andere Leute da draußen, die dann denken, ach, Podcast ist ja ganz einfach, Mikrofon an, Rekord drücken und los geht's. Und die drei Sprachspuren, die mache ich einfach auf Play und dann ist das fertig. Nee, leider nicht. Also das ist heute das sowas ist von unsynchron. Hat noch ganz, ganz viele Leute da draußen wahrscheinlich noch niemals versucht, sowas zu schneiden.
Aber das ist unglaublich viel Arbeit, da hast du recht. Also ich beneide dich da auch überhaupt nicht drum, die gleich dann 3 Stunden 18 oder so
ja, danke.
übereinander ziehen. Aber das ist was, wo ich oft denke, warum hast du Trottel dich bloß entschieden, dich vor die Kamera zu setzen? Weil dadurch, im Vergleich zu einem Video, das ich aus dem Off ja mache, habe ich ja wirklich keine Möglichkeit zu vertuschen, wenn ich schneide. Oder kaum mal. Ne? Also ich versuche dann schon irgendwie vielleicht so halbwegs die Hände noch so zu halten, wie es war, als ich, wenn ich weiß, ich habe mich verhaspelt oder sowas, dass ich relativ nahtlos das dann cutten kann. Aber im Wesentlichen geht's nicht. Und dann hast du halt so einen hässlichen Cut drin. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich meine, was wollen die Leute erwarten? Ich bin Amateur. Aber da denkst du manchmal so, boah, es wäre cooler, du wärst nicht zu sehen und es wäre bloß die Tonspur, die du schneiden darfst.
Ja, hast du recht. Also da gebe ich dir recht. Da können wir den Ball von vorhin wieder zurückspielen mit Video und Ton. Ton ist da wichtiger. Aber beim Schneiden hast du schon recht. Also man kann, es ist einfacher. Ne? Das ist, man sieht da die Spuren, man stellt die Frage, man sieht die Antwortspur und das ist auf jeden Fall einfacher als ein Video zu schneiden, wo Carsten dreimal das Ding da hält und jedes Mal sieht es dann woanders aus. Der macht das auch total gut. Also ich bin froh, wenn ich meine 30 Sekunden Podcast-Teaser, was in der nächsten Folge los ist, hinter der Bühne habe. Also für mich ist das Ganze eigentlich überhaupt nichts und ich mag das eigentlich auch überhaupt nicht gerne. Aber ich nehme es dann halt so mit, um manchmal die Leute da draußen mit abzuholen. Aber ja, also ich verstehe schon, was ihr beiden da macht. Jedes Mal muss jedes Mal einen Hut abnehmen und sagen, wow, also ich könnte das nicht. Ich hätte auch überhaupt keinen Bock drauf. Aber viele sagen auch auf der anderen Seite, so ein Podcast schneiden, nee, nur Spuren hin und her schieben, ist auch nichts so für mich. Aber ich freue mich, muss ich ganz ehrlich sein, ich freue mich immer, wenn nachher das Endergebnis man dann doch vor sich liegen hat und hören kann und sagen, ja, okay, hat sich wieder mal gelohnt.
Und nicht alle nochmal einladen muss, um zu sagen, komm, wir müssen das nochmal machen von vorne.
Das hatten wir auch Gott sei Dank noch nicht und ich möchte das auch niemals erleben, dass ich mich jetzt dann umdrehe und feststellen muss, oh Gott, ich habe gar nicht auf Rekord gedrückt.
Ja. Warte auf Rekord?
Ja. Hatte ich das vorhin nicht erwähnt? Das,
nee, ich glaube, ich habe das nicht. Ja, habe ich nicht.
Gut, dann treffen wir uns nächste Woche nochmal. Nee.
Ah, schön. Aber jetzt habe ich natürlich wieder die perfekte Überleitung, denn jeder fängt ja mal klein an. Und apropos klein anfangen, dein großes Kind hat ja auch angefangen mit Klemmen. Und hat es denn schon einen Favoriten, was den Hersteller angeht? Oder ist, du hast, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob du es am Anfang gesagt hast, ob ihm das egal ist, aber ja, kannst ja nochmal was dazu sagen.
Also sein Favorit ist schon ganz klar Lego, das muss man sagen. Und wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehnen darf, ohne irgendwen zu verkraulen, der nach einer Stunde noch zuhört, das hat er, glaube ich, auch zu Recht so beschlossen, weil Lego halt, glaube ich, für einen Fünfjährigen, die wissen schon, wie man Sets designt, die man als Fünfjähriger auch wunderbar bauen kann. Ich habe es gesagt, die Bluebrick-Sets, zum Beispiel Kyanite Squad habe ich hier stehen, irgendwelche Bagger und sowas, das findet er schon richtig cool. Aber die sind halt sehr komplex vom Bau her. Mhm. Und deswegen, nee, Lego ist schon da, sein Nonplusultra. Und tatsächlich, ich glaube, er weiß bei manchen Sachen auch gar nicht, dass die nicht von Lego sind, die in der Stadt stehen. So das Containerhotel oder sowas. Ja, okay. Das nimmt er, glaube ich, so gar nicht wahr. Und er kriegt tatsächlich auch nur die Kindersets. Also ich habe jetzt die coolen Sachen habe ich natürlich hier oben stehen, ist klar. insofern ist der größte Teil von dem, was ich so baue, an alternativen Sets, der steht tatsächlich bei mir noch im Büro.
Also gibt auch eine klare Trennung zwischen, das sind deine Klemmbausteine, das sind meine Klemmbausteine.
Ja, zumindest insofern. Also im Grunde, ich würde ihm alle Sets runterstellen, wenn es irgendwie Sinn machen würde. Aber manche Sachen finde ich halt schon sehr schön. Ich brauche ja auch ein bisschen einen Hintergrund hier für meine Videos. Habe ich ganz gern dann natürlich auch die coolen Sachen stehen. Und ich nehme auch die schönen Modulas nicht unbedingt gern auseinander dann für ihn. Auch wenn die Steine ziemlich cool sind, so der Jedi-Tempel von Mold King. Hervorragende Steine zum Bauen eigentlich. Aber das bringe ich halt nicht über mich. Und damit kann er dann als Set halt auch nicht wirklich was anfangen, wenn es bei ihm im Zimmer steht. Also die Ninjago City Markets, die stehen bei ihm im Zimmer auf dem Schrank. Die findet er richtig cool. Aber damit spielt er halt auch noch nicht, weil das ja auch noch recht filigran ist alles. Da lässt er noch die Finger von.
Hat er jetzt wirklich gesagt, nach einer Stunde hört man uns nicht mehr zu? Dann habe ich ein...
Nein, im Gegenteil. Ich habe nur gedacht, wer so committed ist, dass er nach einer Stunde noch zuhört, der wird es mir auch verzeihen, wenn ich sage, Lego macht tolle Sets. Ja.
Aber wir machen das eigentlich immer relativ gut, Carsten. Wir sagen jetzt einfach, liebe Zuhörer da draußen, ihr könnt bei uns was gewinnen. So, das reicht ja schon. Jetzt denken die, danach sappeln wir noch von irgendeinem Gewinn.
Ich habe letztens einen Podcast gehört. Ich höre auf dem, wenn ich auf Dienstreise bin und sowas, so 8 Stunden Autofahrt oder so, höre ich wahnsinnig gern Podcasts. Und letztens sagte jemand, so, wir müssen jetzt mal laut in die Hände klatschen, damit alle, die eingeschlafen sind beim Hören, so richtig wach werden wieder.
Oh ja, okay, dann machen wir das mal. 1, 2, 3.
Stehst du aufrecht im Bett.
So, ich habe schon mal.
Alle wieder wach.
Aber weil wir haben jetzt über eine Stunde lang über ganz, ganz viele Sets gesprochen und das eine oder andere Set.
Wie ich das schneide. Vielleicht schneide ich auch die Hälfte raus.
5 Minuten.
Okay, wir haben,
tschüss. Hi, mein Name ist Laszlo, tschüss.
Wir haben jetzt über die zurechtgeschnittene Anzahl von Minuten über Sets gesprochen und da war da war auch das ein oder andere Set dabei, was du noch auf dem Bautisch hast. Welche Sets sind denn bei dir noch in der Pipeline? Willst du vielleicht schon einen kleinen Teaser geben, was man bald bei dir sehen kann?
Oh, habt ihr noch eine Stunde Zeit, ja? Hier steht einiges. Ich habe tatsächlich, also vielleicht die Highlights, natürlich, ich habe es schon erwähnt, ich warte aufs Planetarium und an dem Tag, wo es rauskommt, wird sofort bestellt und ich habe schon gesagt, ich habe bei meinem Chef schon gesagt, ich nehme Urlaub und werde dann auch das hoffentlich in einem Tag zusammenklöppeln. Was hier steht, die angesprochenen Morg-Sets, dieses kleine Dreier-Set aus dem Mittelalter natürlich, ein Observatorium von Panbo, das in der Tat nicht nur, glaube ich, ein geklautes Mock ist, sondern sogar ein geklauter Ideas-Entwurf. Dementsprechend weiß ich nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen. Und was auch ganz aktuell hier steht, ist das Reobrix, dieser Book Nook von Star Wars, vom Trench Run. Und die Invisible Hand. Die wird vielleicht sogar rauskommen, bevor der Podcast rauskommt, schätze ich. Das Lego Midi-Scale-Set. Das steht hier auch noch. Und jede Menge anderer Kram. Ich kaufe auch sehr viele Sachen und habe einen festen Plan, die dann zu zeigen. Und dann stehen die halt hier. Und die Burg Bärenfels zum Beispiel war so ein Fall. Meine Frau zieht mich immer damit auf. Die fragt, wann kommt das Video zur Burg Bärenfels von Blue Bricks? Weil ich das direkt am Tag, als es angekündigt wurde, habe ich direkt bestellt und gesagt, boah, die muss ich haben, die muss ich haben. Sau cool. Und jetzt steht sie da seit einem Jahr.
Das kenne ich.
Ich komme einfach nicht dazu.
Ja, das kennt Lars. Aber bei Lars scheitert es ja schon am Aufbauen.
Mir aufgebaut. Genau.
Ja, ganz genau. Das ist mein Problem, ja. Da habt ihr recht, ja. Sag mal, Laszlo, gab es tatsächlich auch, wir haben ja nur gesehen und auch gehört, dass manche, ja, sag ich mal, bekannten China-Hersteller bei dir mal an der Tür klopfen. Gab es da irgendeinen China-Hersteller, jetzt sei es Funhul, Panos und Fantasy, gab es da wirklich schon mal einer, der an deiner Tür angeklopft hat oder per E-Mail dich angefragt hat, wo du gesagt hast, von Anfang an, nee, also das mache ich nicht.
Nee. Für Geld mache ich alles. Nein, tatsächlich, es waren gar nicht so viele, muss ich sagen. Lighttailing hat angeklopft mit den Beleuchtungssets. Und da habe ich auch zwei, drei Videos zu gemacht. Aber da merkt man dann halt, das interessiert halt viele nicht, ne? Weil das so ein spezielles Thema ist mit der Beleuchtung. Das sind so Videos, da kannst du drauf wetten, dass die irgendwie nicht wirklich gut performen werden. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mit denen noch so viel machen werde, einfach weil ich glaube, dass es meine Abonnenten nicht so interessiert. Und ansonsten gab es da tatsächlich nur Fantasy, mit denen ich generell eigentlich sehr happy bin von der Qualität der Sets her. Und Lesti DIY. Mhm. Und da kommt natürlich dann nur alle zwei Monate was, das übersättigt dann auch nicht. Bei Fantasy hast du natürlich das Problem, dass eigentlich ja jeder diese Sets bekommt, der einen YouTube-Kanal hat im Wesentlichen. Und dadurch hast du halt wahnsinnig viele von diesen Reviews draußen. Und dann sagen halt viele Zuschauer auch, boah, das habe ich jetzt schon 5-mal mir angeschaut, den Foodtruck oder sowas. Das muss ich mir jetzt nicht noch beim Laszlo anschauen, so gern ich vielleicht seinen Kanal mag. Das, glaube ich, kriegt der ein oder andere YouTuber gerade aktuell auch mit. Ich glaube, Steinküste hatte ja eine Umfrage auf dem Kanal,
ja, genau,
ob er noch Fantasy zeigen soll und sowas. Da denkst du dann schon drüber nach, ne? Wenn es wirklich keiner sehen will. Aber dafür baue ich eigentlich auch zu gerne. Und solange die Qualität stimmt, und das ist ja da der Fall in der Regel, warum nicht?
Das ist
witzig, finde ich es in dem Moment, wo die Leute dann sagen, boah, du lässt deine Reviews kaufen oder so. Weil klar, das Review ist gekauft insofern, als dass ich es vermutlich nicht gereviewt hätte, wenn ich es nicht bekommen hätte als Set. Mhm. Weil so ein Foodtruck zum Beispiel hätte ich mir jetzt vielleicht nicht gekauft. Aber die Meinung zu kaufen oder kaufen zu lassen, das wäre halt ziemlich dämlich, weil das würde, glaube ich, auffallen. Ja. Und dann hoffe ich, dass man das spätestens merkt, wenn man sich solche Kung-Fu-Panda-Videos mal anschaut, dass man durchaus auch kritisieren kann, nur wenn man was geschenkt bekommen hat. Und wenn Fantasy es ernst meint, dann werden sie das auch sportlich nehmen und akzeptieren, dass halt nicht immer jedes Set der Knaller sein kann.
Also,
und das finde ich ist sehr
schlussendlich
wichtig.
Hattest du nicht so eine Art Anfragen, wo man sagte, hier hast du ein schönes Set von uns, aber bitte mach das positiv.
Bislang noch nicht tatsächlich. Also das war am Anfang auch, wenn du so die erste Anfrage kriegst, ist das natürlich, boah, das muss ich sofort auf jeden Fall schreiben. Hey, meine Meinung ist meine eigene und so. Und das war aber für Fantasy in dem Fall eh klar. Und ansonsten kam da noch gar nichts in der Richtung. Und wenn sowas käme, dann würde ich das auf keinen Fall machen. Ganz einfach, weil mir die Marke im Zweifel ziemlich egal ist, die mir da was schickt. Und jedenfalls ist mir diese Marke nicht so wichtig wie meine eigene Marke. Und das ist halt mein Kanal. Und wenn die Leute spitz kriegen, hey, der lobt da was und wir kaufen das und es ist totale Grütze, das wäre halt dann der Moment, wo sie gehen und sagen, hey, wir glauben dir nichts mehr und wenn mir keiner mehr glaubt, was ich erzähle, dann habe ich ein Problem. Und ich denke, so geht das aber fast allen YouTube-Kanälen. Ich glaube, jeder sieht das so. Ne?
Ja.
Ich mein, wenn die Leute dir nicht mehr vertrauen, dann kannst du den Laden zumachen.
Ja, das ist richtig. Wo wir nochmal beim Thema Zeit sind, es passt eigentlich ganz gut, denn was macht Laszlo, wenn er mal nicht klemmt? Gibt's abseits von den Klemmbausteinen noch andere Hobbys oder bleibt da gar keine Zeit mehr für andere Sachen, Laszlo?
Also, wenn du bist ja selber Vater, wenn du Kinder hast, dann ist deine Zeit oft sehr fremdbestimmt.
Oh ja, kenne ich.
Und natürlich muss ich auch, ich habe ja eingangs gesagt, meine Frau kennt mich seit 18 Jahren oder länger, aber wir sind seit 18 Jahren zusammen und ich sag mal, 16 davon waren Klemmbausteine nie ein Thema. Da kannst du nicht einfach um die Ecke kommen und sagen, hey, ich gebe jetzt ein paar tausend Euro im Jahr für Klemmbausteine aus und setze mich den ganzen Tag in mein Büro und mache das. Sondern die sagt dann, hey, du kannst das machen, aber ich möchte schon auch noch Zeit mit dir verbringen. Gott sei Dank. Also insofern bin ich meistens mit meiner Frau und meinen Kids dann unterwegs in der freien Zeit. Und ja, das ein oder andere Fußballspiel schaue ich mir natürlich auch an, aber meistens am Fernseher. Und dabei kann ich ja dann wieder klemmen. Und so viel mehr ist tatsächlich nicht los. Nein, kann ich nicht sagen. YouTube-Videos gucken natürlich, Held der Steine, Steinküste und Co. Und ja, ansonsten ist das ziemlich langweilig, das Leben eines Klemmbaustein-YouTubers, schätze ich.
Naja,
stelle ich gerade selber so fest. Kleine Identitätskrise am Abend, muss auch mal sein.
Ja, zur Not hört er unseren Podcast.
Ja, das sowieso.
Ja, genau.
Wenn ich im Auto sitze, vor allen Dingen. Wobei, ehrlich gesagt, stimmt das gar nicht im Auto, sondern ich habe tatsächlich diese, wie so viele von euch wahrscheinlich auch, diese Gehörlosen, diese kabellosen,
Gehörlosen.
Achso. Kabellosen Kopfhörer. Und meistens habe ich tatsächlich, wenn ich im Haus irgendwie Hausarbeit mache oder sowas oder auch laufen gehe oder so, habe ich halt mindestens immer einen davon im Ohr oder Spülmaschine ausräumen. Dabei dann kurz mal 5 Minuten Podcast hören, dann wieder raus, dann irgendwann wieder 5 Minuten weiterhören, wenn man Müll runterbringt, so Sachen halt. Dafür eignet sich das eigentlich hervorragend. Bin ich sehr begeistert.
Ja, das merke ich an der Statistik. Wenn lassen wir mal ausmachen, ja.
Ich hoffe, du hast mehr als einen Zuhörer, weil sonst hört ja die Folge hier gar niemand. Das wäre traurig.
Ja, nee, also das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Und das macht Carsten und mich auch jeden Tag wieder happy, wenn man so die Statistiken angucken kann.
Das ist das Schöne am Podcast. Aber seht ihr das dann schon? Also ist das so, dass man das merkt, dass Leute das so wirklich in Etappen gucken? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der das so macht,
aber hören.
Zu sehr wieder in der YouTube-Welt unterwegs hier.
Ja, nee, also das macht dir Spotify möglich, dass du, da gibt es diverse Kurven und da kannst du wirklich ganz explizit gucken, hat der Zuhörer durchgehört, hat er 30% gehört und es gab dann eine Pause und haben da wirklich nur Leute 10 Minuten gehört und dann abgeschaltet. Also das sieht man auf jeden Fall, ja.
Verdammt, dann weiß ich, warum ich nie wieder eingeladen werde von euch. Das ist aber traurig.
Ja, das werden wir sehen.
Weiß ich, woran es liegt.
Ja, Carsten, ich glaube, das ist schon wieder soweit, oder?
Es ist schon wieder soweit, genau. Und es gibt kein Gewinnspiel, aber noch ein paar schnelle Fragen für Laszlo.
Das ist genau.
Willst du mal aufs Knöpfchen drücken?
Ja, gut. Drücke ich mal endlich mal. Endlich kann ich mal wieder den Knopf drücken. Ich drücke jetzt mal den Knopf.
Und jetzt ist es wieder Zeit für unser Kreuzfeuer. 10 Fragen, 10 Antworten.
Laszlo, wir stellen dir noch 10 kurze Fragen und die kannst du so spontan oder sollst du so spontan wie möglich beantworten. Und wenn du bereit bist, sagst du, kann losgehen.
Immer her damit, kann losgehen.
Na dann, Klemmbausteine sind für dich?
Entspannung pur.
Technik oder Systemstein?
System.
Genoppt oder gefliest?
Da bin ich indifferent. Ich denke eigentlich ehrlich gesagt genoppt. Finde ich cooler.
Okay. Sticker oder Print?
Print. Fast immer. Ich hatte ein Set, wo ich Sticker cooler fand, der goldene Astronaut. Ansonsten definitiv.
Das Creator-Set, oder?
Nee, das war dieser goldene Astronaut von, ich habe die Marke vergessen, gruseligerweise. Und die hatten diese erhabenen Sticker, das sah ziemlich cool aus eigentlich, hat sich ziemlich cool angefühlt.
Ach so, komplett Gold. Ich habe jetzt bloß an das Visier gedacht.
Ich wollte gerade sagen, yeah, wir haben okay. Wieder einen, der Sticker sagt.
Nein, um Gottes Willen.
Set oder Mock?
Set.
Ritter oder Piraten?
Ich hatte immer die Piratensets, aber ich fand die Rittersets cooler.
Lego oder Alternative?
Das kommt ganz auf Set an, aber die Alternativen haben mehr Vielfalt und deswegen auf lange Sicht wahrscheinlich die Alternativen.
Einfache oder schwere Sets?
Schwere Sets.
PDF-Anleitung oder gedruckte?
Auf jeden Fall gedruckt.
Okay. Legostein oder Klemmbaustein?
Das kommt drauf an, ob ich als YouTuber unterwegs bin oder als Papa, aber ich habe mir den Klemmbaustein angewöhnt.
Okay, ja, und dann sind wir für heute durch und sagen natürlich danke, Laszlo, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ich danke euch sehr für die Einladung.
Ja, sehr gern. Und da wir ein Audioformat sind, möchtest du noch jemanden grüßen?
Na, auf jeden Fall jeden, der bis hierhin gehört hat. Das freut mich sehr, damit ich nächstes Mal auch wiederkommen darf. Und natürlich all diejenigen von euch, die auch mal auf dem Kanal vorbeischauen wollen. Und so muss das natürlich sein, den Sohnemann Levi, liebe Grüße. Der Papa ist im Podcast.
Super. Also dann vielen, vielen Dank an dich und für deine Zeit, für deine Infos und den Blick hinter die Kulissen. Und ja, Lars, dann nochmal das Wort an dich.
Ja, dann sage ich auch da draußen, wie immer, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ja, da draußen am besten schnell ein Abo auf Spotify, Amazon Music und wo wir da draußen auch immer sind, geben. Dann verpasst ihr die nächste Folge nicht, denn ihr bekommt auf euer Handy ein Signal, dass die nächste Folge online ist. Ich bin jetzt raus aus der Nummer. Tschüss Laszlo, tschüss ihr da draußen und tschüss Carsten.
Und ich sag auch tschüss und tschüss Laszlo und tschüss ihr da draußen.
Macht's gut.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn du uns auf den bekannten Podcast-Plattformen folgen würdest. Somit erhältst du dann automatisch eine Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Alle Infos, Episoden und Gäste findet ihr auf unserem Blog unter brickpod.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch! Wir freuen uns!
Wir freuen uns!
Ihr wollt die neueste Folge schon jetzt hören? Dann schnell auf Steady gehen, ein Paket wählen und immer vor allen anderen die neuesten Folgen hören. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Lars, Tobias und Carsten von brickpod.de.